ist kalt im Sneakpot. Herzlich willkommen zu Folge 870. Wir sprechen heute Abend mit einem Gast über Kleinsibirien. In seiner Paraderolle als der Komet. Das ist unser Gast Daniel.
Und bei mir ist der todesmutige und vielleicht auch todesliebende Rallye-Fahrer Bob.
Ha, brumm, brumm. Und Stefan ist in dieser Runde der Mann mit der Elchwurst.
Guten Abend.
Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben. Ja. Der mit dem Meteorit auf dem Beifahrersitz. Ja. Der an den Mast gefesselt wurde, man kann aus diesem Film.
Ja,
der an dem Tag, als Jesus übers Wasser ging, was anderes vorhatte. Es gibt so viele dieser Filme voller Zitate.
Oh, okay, ich sehe schon. Bei dir ist er gut angekommen.
Ist so ein Bob-Film, der so zu vielen Stellen lachen kann. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Oder nein, wir müssen erst kurz reden, wer denn hier jetzt schon wieder dabei ist. Ja, Daniel, wer immer noch nicht dich gehört hat, weil er sie vielleicht neu dazugekommen ist. Woher, um dich zu zitieren, aus diesem schönen Internet kennt man dich denn?
Also erstmal, wenn ihr so Störgeräusche hört, muss man ganz ehrlich sagen, das ist meine Katze, die hier unmittelbar vorm Mikro sitzt, weil sie der Meinung ist, wenn ich das in mein Gesicht halte, dann muss sie auch ihr Gesicht da reinhalten und super laut schnurrt deswegen. Ich weiß nicht, ob es auch Phonic am Ende rausfiltern wird, aber
Also sie hört es gar nicht.
Genau, sie sieht das gar nicht ein, dass der Spaß nur mir gehören soll. Ja, hi, ich bin Daniel. Man kennt mich am ehesten hier in Filmpodcast-Kreisen aus dem Spätfilm. Ein Filmpodcast, der noch erscheint. Ich wurde schon gefragt, so, es ist eine Folge oder so erst erschienen dieses Jahr, aber nur weil mir Termine weggebrochen sind. Da mache ich immer abwechselnd eine Folge so Laber-Podcast mit vielen Spielen und eine Folge besprechen wir einen Film, den wir dann im Gegensatz zu euch auch komplett durchspoilern und ganz tief analysieren.
Genau. Und wer noch mehr von dir hören will, kann auch deinen Philosophie-Podcast hören.
Genau, den gibt's auch noch. Privatsprache Philosophie. Da rede ich über philosophische Themen.
Ich finde es grandios, wie du da immer unterschiedliche Themen hintereinander reinstreust. Irgendwie, dann sind wir wieder bei Aristoteles. Für dich ist das immer so logisch und für mich fällt dann wieder eine Folge, ach, jetzt kommt wieder Philosophie, alles klar. Waren wir nicht gerade bei Aristoteles? Wieso redet er jetzt über Trump? Ja, das passt alles. Ich bin leider 4 Wochen hinten dran. Das heißt, diese ganzen täglichen Bezüge sind dann wieder weg. Aber ja, trotzdem höre ich es immer sehr gerne.
Danke.
Und bild mir ein, auch was dabei zu lernen.
Ach, sehr schön. Ja. Das freut mich.
Das hattest du irgendwo anders schon mal erzählt, gell? Dass du auch so Philosophie-Schüler und Studenten dann als Zuhörer hast, die da deine Themen nutzen, oder? Das falsch aufgefasst.
Genau, also im Podcast, da kriege ich das vereinzelt. Ich mache ja leider, weil es so viel, unglaublich viel mehr Aufwand ist, mache ich nicht mehr so viel YouTube. Aber auf YouTube war das regelmäßig und ist auch immer noch, dass Leute sagen so, oh wow, danke, ich habe das bei meinem Prof nicht gerafft, jetzt verstehe ich es endlich. So,
ja, geil.
Oh, danke, pro Seminar eine 1 gekriegt.
Das habe ich ohne Scheiß, also nicht nur pro Seminar. Ich hatte auch schon so, hey, dank dir habe ich meine Magisterarbeit eine 1 gekriegt, da kamen schon solche Danksnachrichten.
Ja, mega geil.
Also oder der Bachelorarbeit, ich will jetzt hier. Es ist sehr schön auf jeden Fall.
Cool. Ja, können wir das verlinken, Bob? Ja, das ist doch beim Daniel schon verlinkt, oder?
In diesem. Ich bin überfragt, aber wir können das sicherlich da irgendwie reinknoten.
Sehr gut. Sehr gut. Jetzt aber.
Ansonsten Privatsprache überall, wo man Podcasts findet.
Ach, sehr gut. Kleinsibirien. Worum ging's? Um jetzt mal einen ganz kalten Übergang zu machen.
See what you did there. Der Sibirien, Kleinsibirien ist ein Netflix-produzierter Film, der erste Netflix-produzierte Film aus Finnland. Geht um einen Pfarrer, der in einer Kleinstadt, deren Name mir schon wieder entfallen ist, irgendwas mit H, irgendwo im Nirgendwo, wie man so schön sagt,
so viel Schnee, viel Wald und so ein paar Leute in so einem kleinen Dörfchen, ist er der Pfarrer. Und in diesem Ort oder beziehungsweise da so in dem benachbarten Wald stürzt ein Meteorit ab und knallt einem Ex-Rallye-Fahrer durch den Beifahrersitz. Zu Schaden kommt dabei zum Glück niemand. Aber dieser Meteorit stellt dann die Geschehnisse in diesem Dörfchen ein bisschen auf den Kopf. Scheint irgendwie auch Geld wert zu sein, zumindest erzählen sich das alle. Und das zieht dann gewisse Mengen an Kriminellen an, die den klauen wollen. Der liegt im örtlichen Museum und muss jetzt von diesem Pfarrer bewacht werden. Und nebenher hat er noch eine Thematik mit seiner schwangeren Ehefrau, der er Untreue unterstellt, weil er selber seit seinem Afghanistan-Einsatz unfruchtbar zu sein glaubt. Und genau, das alles muss irgendwie ausgeknobelt werden, also sowohl das Private mit seiner Frau als auch die Meteoritensache, die da irgendwie Tumult in den Ort bringt, und dann geht's drunter und drüber.
Ja.
Was sagt denn die Katze dazu? Es ist so schön. Jona wird es später nicht mehr hören. Es ist so beruhigend, wenn wir so ein bisschen schlafen wirken heute.
Es brummelt ein wenig schön ins Ohr rein. Ganz toll.
Die Katze hat zwar auch mitgeguckt, aber ich glaube, also ich muss ja leider sagen, die war ungefähr genauso wenig begeistert wie ich. Es tut mir leid. Hier in der Anmoderation habe ich ja rausgehört, Bob, du hattest deinen Spaß, den hatte ich halt überhaupt nicht. Als ich das zu Ende geguckt habe, dachte ich mir, ja, und das ist der Grund, warum ich keine Tatorte gucke, weil das ist ungefähr das gleiche Niveau gewesen, fand ich.
Ja, ja, absolut, da bin ich
dabei. Weil Tatort ist doch noch viel spannender, oder? Also Tempo ist vielleicht nicht so. Ja,
es gibt ja auch so diese albernen Münsteraner Tatorte oder so. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. So, als ich mal irgendwie alle Jubeljahre geguckt habe, gab es da auch immer so komödiantische Tatorte. Mhm. Und so war das. Es ist so, der Film hat einfach viel zu viel gewollt. Der war komplett überambitioniert und hat dann in der Ausführung das alles sein lassen. Im Grunde hat er ja, es gab ja diese, der Pfarrer, der da, ich glaube, so viel können wir sagen, ohne dass es ein großer Spoiler ist, der da so quasi versehentlich in einen Mord nach dem anderen reinstolpert oder in eine Tötung nach der anderen, dass der halt, das war ja so wie so ein Guy Ritchie-Gangster-Drama, aber halt in keinster Weise so spritzig inszeniert, sondern alles immer so ein bisschen behäbig. Und auf der anderen Seite hat er halt so eine Geschichte über irgendwie, ja, existenzialistische Themen, der hat seinen Glauben verloren und ist vielleicht doch ein Wunder geschehen, weil seine Frau schwanger geworden ist oder hat sie ihn betrogen. Und das war so, das ging so, also das hat ganz stark auch so Referenzen an, warte mal, jetzt muss ich gucken, wie der heißt, der Winterlights von Ingmar Bergman, was auch genau das gleiche Thema, nicht genau das gleiche, aber halt auch so ein Pfarrer, der den Glauben an Gott verliert, weil er halt irgendwie da mit Dingen konfrontiert wird. Und da halt auch wieder, da kannst du halt das Original von Ingmar Bergman gucken, das ist viel besser. Oder du schaust das Remake von Paul Schrader, First Reformed, das ist auch viel besser, als sich das anzugucken, was so nichts Halbes und nichts Ganzes war. Also, sorry, ich hatte da nicht so viel Spaß dran.
Ich glaube, du hast zu viel erwartet.
Möglicherweise, aber eigentlich wollte ich nur gut unterhalten werden. Und ich habe, im Gegensatz zu dir, wie ich es heraushöre, habe ich halt, ich glaube, nicht einmal gelacht bei den Witzen.
Mir ging das nicht ganz so hart wie dir, Daniel. Also ich bin da gut eingestiegen und hatte am Anfang auch so meinen Spaß. Und dann irgendwann dreht sich's. Und in dem Moment, für mein Gefühl, wo der Film Geschwindigkeit aufnehmen sollte, hat er abgebremst. Und da bin ich dazu übergegangen, auf 1,25-fach zu schauen. Und man hat es halt echt fast nicht gemerkt. Es war immer noch ein sehr langsam erzählter Film mit Leuten, die auch gefühlt Normaltempo sprechen. Und du bist schon auf 1,5-fach. Also es wirkte auch keine Szene. Das wirkt ja dann manchmal so hibbelig und zitterig, wenn die Leute sich dann so normal bewegen. Ja, das Autofahren war ein bisschen zu schnell gefühlt. Aber sonst.
Das mache ich ja nicht, aber in dem Fall hätte man es wahrscheinlich tun sollen.
Ja, also 1,5 war zu zügig. Da war es dann so. Aber 1,25 fand ich dann ein gutes Tempo für diesen Film.
Ja, aber was Bob jetzt eben auch noch unter den Tisch fallen lassen hat, dass es ja noch irgendwie so einen ganzen Blumenstrauß von Nebenhandlungen gab, die einfach auch so mal angerissen und dann nicht mehr weiterverfolgt wurden irgendwie. Ja. Wie hier den suizidalen Rallye-Fahrer und die Frau, die ja auch irgendwie ihre Träume hat zurücklassen und die komische Barbesitzerin, die da auch genervt ist und so. Keine Ahnung. Der Typ, der eben auch die existenzielle Krise mit seinen komischen Fragen an den Pfarrer immer auslöst und sowas.
Das war der Bürgermeister, oder?
Verschwörungstheoretiker.
Oder beides zugleich.
Ja. Ja. Ja, also das war auch so, der deutet so viel an, so, ja, Achtung, ich erzähle jetzt gleich noch über das hier, pass gut auf, fallen gelassen. Taucht nie wieder auf. Und jetzt, Achtung, jetzt, die Person, wichtig, die sagt einen ganz entscheidenden Satz. Egal.
Ja, aber das ist doch an ganz vielen Stellen nur der Versuch, die irgendwie alle als Verdächtige für den Showdown zu etablieren. Der Showdown funktioniert ja dann auch irgendwie so ähnlich, dass sie irgendwie alle so abgearbeitet werden müssen. Dann noch der Typ und dann noch der Typ auf dem, ich will es jetzt nicht spoilern. Also in dem Showdown ist ja auch so ein, wer ist es denn jetzt? Und dann nochmal weiter zum nächsten, der war es auch nicht oder der ist auch nur irgendwie an dem Ding interessiert, aber nicht der quasi da den ganz bösen Plan hinten dran hatte.
Aber ich verstehe das schon, aber da hat Stefan halt recht, dass das so behäbig war.
Ja,
wenn
total.
Man das halt irgendwie zackiger inszeniert hätte.
Da bin ich völlig bei euch. Ich meine, er ist ja nicht lang, also 1,45 geht eigentlich noch, 10 Minuten davon sind Abspann.
Ewig lange Abspann.
Aber trotzdem, ich bin da schon bei euch, der ist zu langsam. Und der ist auch ein bisschen verzettelt. Aber ich fand es halt irgendwie so. Ja, ich weiß, man sieht nicht so oft Filme aus Finnland und wurde, nachdem wir letzte Woche behauptet haben, das wäre jetzt der erste Sneakpot-Film aus Finnland, wurde uns gleich
am nächsten Tag
eine Nachricht
zukommen lassen,
dass das nicht stimmt, dass wir in irgendeiner unserer fast 900 Folgen schon mal über finnische, ich habe schon wieder verdrängt, was es war, schon mal drüber geredet hatten. Es kam mir auch mehr vor wie ein Fernsehfilm. Tatort ist eigentlich an sich ein guter Vergleich. Das hat so Fernsehfilm-Qualitäten. Aber ich hatte da relativ schnell meinen Frieden mitgemacht und habe das dann halt so wie so eine Tatort-Episode, die so ein bisschen schrullig daherkommt. Weil da ja, es passieren ja auch dauernd so Dinge, die dieses finnische Dorf in so einer liebenswürdig verschrullten Art und Weise darstellen sollen, so wenn diese Typen mit dem toten Elch da ankommen, das heißt, suizidaler Elch ist mir vors Auto gelaufen, weil sie den außerhalb der Jagdsaison geschossen haben und das jetzt irgendwie begründen. Und solche kleineren Scherze und dann die Art, wie die Leute teilweise zu Tode kommen, gerät immer in so Situationen rein und stolpert dann da so durch Glück irgendwie lebend wieder raus und die Sache mit dem an den Pfahl fesseln und so, ja, so ein paar Sachen hatte ich, wo ich irgendwie schmunzeln musste. Und klar, das war kein, das steht in der IMDb als erstes Genre-Tech-Comedy. Und nee, zum Lachen richtig ist der nicht, der ist zum Schmunzeln an 2, 3 Stellen. Aber wie gesagt, ich hatte da so irgendwie meinen Frieden mitgemacht, hab gedacht so, ja, okay, hättest was Schlimmeres auswählen können, war irgendwie nett, aber mehr dann auch nicht, da bin ich schon bei euch.
Also die Fesselszene, wie er da jemanden an einen gefrorenen Pfosten fesselt, indem er ihn halt einfach mit
nassen Händen.
Ah, das weiß ich nicht. Okay. Aber das war einfach clever so, weil das hat mir gefallen.
Vor allem, wie der da wieder dann zurückkehrt von. Das ist so fies.
Und dann so.
Was willst du?
Ich glaube, jetzt hast du mehr gespoilert als ich. Aber es gab noch einen sehr cleveren Umgang mit einer Stichwunde, die man auch so oft nicht sieht, wo das auf die richtige Art und Weise reagiert wurde auf eine Stichwunde und nicht wie sonst immer in Hollywood. Das fand ich auch gut. Und persönlich finde ich diese Schlitten, was sie so als Fahrradersatz haben, dadurch, dass das ja die ganze Zeit gefroren da ist, die fand ich einfach cool. Ja, das hat so ein heimliches Ding. Das hätte ich auch gerne.
Schien sowas. Aber jede Richtung, wo die hin müssen, immer bergab zu gehen. Das war ganz
Ja, und die stehen auch irgendwie rum. Ja? Das ist irgendwie so, da gibt's einfach 40 Stück in dem Dorf und das reicht dann auch.
Na, ist vielleicht so Gemeingut.
Schön fand ich auch, wie dann irgendwann der Film vergessen hat, die Leute darauf reagieren zu lassen, dass er völlig blutverschmiert ist. Es gibt so diese eine Szene, wo er nach Hause kommt und dann sitzt dieser eine Typ, weiß ich, in der Wohnung, den er dann verdächtigt, dass er mit seiner Frau geschlafen hätte. Dem ist er ja schon ein paar Mal begegnet, aber der hat ihn jetzt noch nicht in diesem Zustand gesehen. Und er kommt da rein, völlig blutverschmierte Jacke, das Ohr ist halb ab, das Auge ist blutunterlaufen, er sieht komplett gematscht aus. Und dann unterhalten die sich darüber, ja, ich war hier, ich hatte deiner Frau was, die ist duschen. Ja, bla, hier kannst du mir mal beim Schuh ausziehen helfen und so. Es wird dann so ein bisschen bedrohlich, diese Szene. Aber der andere reagiert überhaupt nicht darauf, wie er aussieht. So, kommt einer rein, den du kennst, der ist Pfarrer von Beruf, ist komplett blutüberströmt und du sagst, keinen einzigen Halbsatz dazu, fand ich auch großartig. Vielleicht ist das in Finnland so, dann habe ich Fragen. Aber ja, das hat das Drehbuch einfach an der Stelle vergessen, dafür hat es keine Zeit mehr.
Mir gefiel, an einer Stelle hat er sich hier seine, Stefan sagte, das war der Bürgermeister, ist zum Beispiel voll an mir vorbeigegangen, sein einziger Beichtkunde, oder wie sagt man denn da, also ja. sein Schäfchen, sagt an einer Stelle, sie sind echt schlecht in diesem Pfarrer sein oder so. Das hat mir aus der Seele gesprochen, weil ich die ganze Zeit auch immer nur dachte so, boah, was für ein lausiger Pfarrer du doch bist.
Ja, aber was die Leute ihm alles beichten, gell? Also so Straftaten, der Typ mit dem Flammenwerfer und so, der nächste irgendwelche Sexualdings, also das mit dem Flammenwerfer, das fällt doch dann aber nicht mehr unter Schweigepflicht, oder? Ist das nicht so?
Ne, ich glaube, Straftaten darf man weiter sagen, oder?
Ich meine auch. Aber vielleicht.
Ich versuche das mal live zu googeln und dann kriegen wir das mal raus.
Ich habe noch einen, ohne zu spoilern, ein Problem mit dem Ende, weil am Ende wir so erzählt bekommen, dass da die Beziehungsprobleme gelöst sind. Aber es gibt halt keine Lösung für das eigentliche Problem, sondern die Lösung ist halt nur, dass jetzt die Action-Szene vorbei ist. Und die beiden werden doch in der nächsten Szene genau die gleichen Probleme haben, die sie die ganze Zeit wieder diskutiert haben. Das fand ich so blöd einfach nur. Versteht ihr, was ich meine?
Na, ich habe das so verstanden, dass er es gab ja zwei Theorien. Einmal, dass sie gemacht hat, was er vermutet. Und die andere...
Das hast du auch schon gesagt, ich glaube.
Ja, es ist ein Wunder. Und ja. Ich glaube, in dem Augenblick hat er dann einfach irgendwie die zweite Theorie akzeptiert. Zumindest will der Film uns das glauben machen. So habe ich das verstanden, was da gesagt werden soll.
Ja, aber sie ist ja trotzdem auch unglücklich, weil sie da Tanzlehrerin jetzt mitten in der Provinz sein muss und wirft ihm vor, dass er halt nicht mit ihr redet und so. Das sind ja trotzdem einfach Dinge, die weiter bestehen.
Das war geredet, so, weil er das nicht sagen konnte, ja, was er, jetzt muss er es ja nicht mehr, jetzt weiß ich.
Ja, aber das ist ja trotzdem Charakterding. Das meine ich halt so. Das könnte ich, wenn es nur so ein Guy Ritchie-Film wäre, der halt wirklich nur irgendwie alberne Action-Gangster-Klamotte sein will, dann hätte ich dem Film das vollkommen verziehen und hätte da nicht das weiter hinterfragt. Aber dadurch, dass der Film dann halt immer wieder versucht, hier auch irgendwie großes Drama sein zu wollen, nervt mich das dann, wenn das nicht halt dann auch das ja hinreichend bedient am Ende.
Okay, ja. es ist nicht ganz schlüssig, das ist schon richtig, aber es ist halt so Tatort-Level-Film.
Ich habe das jetzt mit dem Beichtgeheimnis mal nachgeschaut, das ist umfassend und streng.
Oha.
Also du kannst, insbesondere in der Beichte, darf der halt nichts sagen.
Krass.
Okay, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, aber okay, also.
Also sogar ja, so weit, selbst wenn der Beichtende den Geistlichen von der Schweigepflicht entbindet, muss dieser sorgfältig prüfen, ob eine Offenlegung verantwortbar ist.
Das heißt also, auch wenn so ein Kinderschänder jetzt zum Priester geht und da alles umfassend beichtet, dann sagt er, ja, schönen Tag noch hier, 6 Rosenkränze.
Vermutlich nicht,
also,
aber ja.
Böse Zungen sagen, ja, genau, das sagt er dann.
Tut mir leid. Der eine war jetzt nicht vom selben Verein in meiner Theorie. Ach komm. Ich hätte ein anderes Beispiel. Ich hätte beim Flammenwerfer bleiben sollen.
Oh, böse, leid. Böse.
Nein, auch eigentlich nicht lustig.
Nee, nicht lustig, aber der trifft wahrscheinlich keinen Falschen.
Nee, aber das, also um...
Das ist ja erstaunlich. Siehst du mal, da habe ich mit einer mit einer Fehlwahrnehmung
gelebt. Ja, aber es ist ja bei Juristen auch so.
Ja gut, die sind ja im Zweifel auch dafür dann verantwortlich, dich dazu. Also da ist es ja,
ja selbst bei einer Beratung. Also wenn sie dich nicht verteidigen.
Nein, nicht auf die Tastatur.
Ach so. Ich dachte, ich geht jetzt um die juristische Beratung.
Zack, Daniel weg, Verbindung beendet.
Na, ich hatte gerade das Skript geöffnet. Vielleicht stehen da jetzt komische Dinge drin. Ach ja, und
über was willst du als nächstes reden?
Ja, wir können nachher die Spuren der Katze suchen in dem Skript.
Okay. Na gut, ich glaube, in dem Film sind wir soweit durch, gelbe. Die Katze will sowieso zum nächsten Thema. Wollen wir mal Punkte dranhängen?
Ja, mich zu Anfang.
Ja, ich sortiere mich da mal solide in die Mitte. Ich gebe mal so 5,5. Wie gesagt, ich habe ein paar Mal geschmunzelt. Ich fand da nichts nervig dran. Ich fand ein paar Sachen lustig, ulkig, ein paar Sachen Fragezeichen. Aber das waren jetzt Stunde 45, der ich nicht hinterher weinen muss, jetzt im größeren Umfang. Von daher alles okay.
Na, ähnlich geht's mir auch. Ich habe mich nicht geärgert. 5 Punkte. Boah, nichts Besonderes. Mich geärgert.
Ich fand 3 Sachen gut. Die Schlitten, die Fesselung und das Messer. Dann gibt's 3 Punkte von mir.
Okay. Keine Abzüge für schweigende Pfarrer oder so.
Ja, doch, das sind die anderen 7 Punkte, die werden dafür abgezogen.
Ach so, die fehlen an dem Ende. Ah, sehr gut. So, kommen wir zur Droge der Wahl. Ich habe gehört, Daniels Mit-Podcasterin, richtig, hat sich schon um die Droge der Wahl kümmern wollen.
Hm.
Während du jetzt erzählst, was du trinkst, gehe ich mal los und hole meine, okay?
Also es gab ja 3, also ich, wenn ich richtig aufgepasst habe, 3 Getränke in dem Film, nämlich Wodka, Kakao und Bier. Und entsprechend habe ich hier auch Wodka, Kakao und Bier stehen.
Wow. Du nimmst es viel zu ernst.
den Kakao, den will die Katze die ganze Zeit schlürfen. Ganz, will da einfach ihre Laktoseintoleranz ignorieren und gerne aus der Tasse schlürfen, aber das darf sie nicht. Und weil, als ich das allererste Mal, ich weiß nicht, ob Stefan mich schon wieder hört, aber als ich das allererste Mal mit Stefan aufgenommen habe, da haben wir ja über Cocktail gesprochen. Und aha, an einer Stelle trinkt Tom Cruise Wodka pur und da ist mir in Erinnerung geblieben und das zitiere ich seitdem auch immer, wenn mir irgendjemand Wodka anbietet, wie Stefan einfach so komplett entrüstet gesagt hat, warum sollte man das tun? und ich habe aber von einer meiner Werkstudentinnen, die aus Polen kommt, der habe ich erzählt, dass ich vor Jahren mal in Polen war, und da diesen Haselnuss-Wodka so gut fand. Und da hat die mir tatsächlich eine Flasche mitgebracht, als sie irgendwie an Weihnachten bei ihren Eltern war. Und deswegen trinke ich da jetzt so einen Shot Haselnuss-Wodka zu meinem Kakao erstmal.
Sehr gut. Und die Katze behält dich im Auge dabei, wie du diesen so Kakao an ihr vorbeitrinkst. Sehr gut. Ich werde den Plan ignorieren. Ich habe Bier hätte ich nur im Garten, da habe ich hier keins. Den Wodka, der ist mir entgangen. Und von daher dachte ich so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Und ich mache jetzt Gegenprogramm, weil es war so kalt da in Finnland. Und auch auf dem Bildschirm, immer im Schnee, alle immer am Frieren, alle immer dicke Jacke. Aber diese Woche habe ich beim unserem Hörer Flo in Be Real gesehen, dass er quasi auch das Gegenprogramm im Glas hatte. Und das hat mich inspiriert, denn er hat Kingston Negroni getrunken, also Negroni mit einem
Jamaika rum.
Und das habe ich sofort abgespeichert und habe gedacht, ich Kingston Negroni, ganz ganz dringend muss ich Kingston Negroni machen. Und also das ist quasi das.
Den ersetzt du dann den Gin durch den Rum oder wie?
Richtig. Und genau. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil habe ich glaube ich ist schon Ewigkeiten her, dass ich den zuletzt getrunken habe und kann mich so gut wie nicht mehr erinnern. Und das klingt so nach warmer Insel und ist quasi das Gegenstück zu Finnland im Schnee. Stefan, was geht's bei dir?
Sehr gut. Ich hatte als erstes kurz überlegt, ob ich mir einen Kakao mache. Hat einer von euch, Daniel, du hast nicht
ich Kakao. Ich habe einen Kakao.
Du hast Kakao gemacht. Kakao.
Die Katze will den ja die ganze Zeit haben.
Ach so. Ah ja, mit der Milch.
Ja, genau, da steht ein Kakao auf dem Tisch und die verträgt sie zwar natürlich nicht als erstgewachsene Katze, aber am liebsten würde sie sich trotzdem drauf stürzen.
Ach, sie irgendwie Laktose haben die Probleme mit, oder?
Naja, wenn die quasi abgestillt sind, dann verlieren die Milchbakterien im Darm.
Oh.
Dieses allgemeine Katzen mögen Milch ist eigentlich...
Genau, das ist kompletter Bullshit.
So Urban Legend, die eigentlich total fies den Katzen gegenüber ist.
Du kannst, wenn die Verstopfung haben, dann kannst du sehr gut mit Milch dagegen anarbeiten.
Ja, aber dann sieht dein Wunsch immer vielleicht auch so aus am Schluss.
Ja. Die sind ja Gott sei Dank sehr hygienisch. Die versuchen das dann schon noch immer zu retten.
Versuchen ist das Stichwort.
Na gut.
Von daher.
Okay, zu den Katzen kommen wir gleich nochmal zurück. Spoiler. Nee, ich habe mir überlegt, ich möchte irgendwas haben, was so richtig kalt ist. Und mein Vater hat mich die Woche schon irgendwie gebeten, ich möge mal seinen Gefrierschrank, den er jetzt halb leer gegessen hat, also nicht den Schrank, sondern den Inhalt, mal zu mir in meinen Gefrierschrank räumen. Also hatte ich ihm auch so angeboten, weil er ihn abtauen will. Und ich habe da mal reingeguckt, ist notwendig. Und jetzt habe ich vorhin die Sachen von meinem Vater geholt und habe halt die alle hier unten in meinen Eisgefrierschrank geräumt. Und
hätte dein Vater nur eine Kühlbox, aber das ist auch ein Thema für eine andere Zeit.
Ja, jetzt tauen natürlich meine Eiswürfel auf und ich fand, passend zu dem Film war irgendwas mit vielen Eiswürfeln. Und so habe ich gedacht, da mache ich mir doch einen Longdrink und am Schluss bin ich auf klare Spirituose, weil Wodka und so, auf einem ganz normalen Gin Tonic gelandet mit hier meinen hochwertigen Tonics, wo ich ja schon mal geschaut habe, dass die alle mindestens 10 Jahre abgelaufen sind oder so. Also das Prozedere geht heute weiter. Wo ist denn das blöde Ablaufsdatum? Es ist hier. Ach, hier in meinem
Studio. So alt, dass es schon abgefallen ist.
Nee, in meinem Studio ist es so dunkel. Nee, das ist 30.04.19 abgelaufen. Also bitte.
Ach, das geht auch noch.
Kurz.
Boah, das ist
ja vor Corona. Also.
Falsche Jahrzehnt, aber meine Güte.
Da kannte von uns noch keiner Corona werden, oder?
Da musste man. Ah. Nee, da kannten wir die noch nicht. Da musste richtig viel Gin reinhauen, um die ganzen Viren da drin abzutöten, oder Bakterien.
Ich habe das auch sicherheitshalber mal gemacht. Einer muss sich ja kümmern.
Genau. Dann also, kümmern wir uns jetzt.
Hauchkohlensäure ist noch da, also kann man gut trinken.
Ja, dann war die Flasche einigermaßen dicht. Dann kümmern wir uns jetzt um die Night Bitch. Was auch immer das ist. Daniel.
Ich dachte, du machst jetzt noch einen Scherz mit der Katze.
Nee, das ist ein Film mit Amy, wer ist die auch gar nicht? Warte, jetzt muss ich kurz meine Notizen öffnen. Mit Amy Adams heißt die, oder? Die Schauspielerin in der Hauptrolle. Und zwar von Marielle Heller, eine Regisseurin, die ich auch ziemlich cool finde. Und den gibt es aktuell auf Disney Plus. Könnt ihr sogar auch noch gucken. Das ist 2024, sehe ich gerade. Ich dachte, der wäre 23, sonst hätte ich den euch ja irgendwie. Darf ich eigentlich am Ende, um das schon mal vorwegzugreifen, euch einen Film zurücklassen, so wie es früher mal war, wo ich euch immer ganz gemeine Filme zurückgelassen habe?
Du kannst es mal machen, was wir damit tun, sehen wir dann.
Ich muss ja gar nicht da, Bob.
Dann hätte ich ja sagen sollen.
Ich bin auch ganz lieb diesmal.
Nächste Woche ist der Christoph und noch ein Gast und ich da. Guck mal, kennst den Gast, ja.
Guckt mal. Ich nenne nachher mal einen Film, mal gucken, ob ihr euch dafür entscheiden könnt. Aber Night Bitch erstmal. Der Untertitel auf Letterboxd ist auch Motherhood is a Bitch. Und Amy Adams spielt eine Künstlerin, die jetzt Mutter eines jungen Kindes ist und so Stay-at-home Mom macht, während ihr Mann arbeiten geht. Und so ein bisschen, also einfach, also das ist so, der hat so Horrorfilm-Anleihen, der Film, und sie ist so ein bisschen einfach am Verzweifeln an diesem Leben mit diesem Säugling, dass ihr, der ihr so überhaupt keinen intellektuellen Input gibt. Und das endet, also das läuft dann auch so in so fantastische Schiene eine Zeit lang so mit hinein. Ich will da nicht zu viel verraten, aber ich fand das sehr gut. Also ich mag die Regisseurin, die kann sehr gut inszenieren. Und ich habe ja auch Elternzeit gemacht und ich habe ja nicht mal irgendwie als Mann die ganzen hormonellen Umstellungen, aber dieses im Gegensatz zur Realität, wo du auch immer wieder schöne Momente hast, gibt es ja schon diese Phasen, wo du einfach echt fertig bist, weil du irgendwie 5 Nächte nicht geschlafen hast und das Kind schreit trotzdem die ganze Zeit nur und du beschäftigst dich halt die ganze Zeit nur mit vollgeschissenen Windeln und irgendwie Essen machen und auf Spielplatz gehen und dass du dann halt einfach mal so voll auf dem Zahnfleisch läufst. Dieses Gefühl schafft der Film richtig gut einzufangen. Von daher, das hat mich sehr begeistert.
Nichts, was man gucken soll, wenn man überlegt, Elternzeit zu machen.
Das ist so. Ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich daran denke, was werdende Eltern nicht gucken sollten, an so einen Spruch aus Scrubs, wo JD sagt, so, wenn man werdenden Eltern erzählen würde, wie Geburten wirklich ablaufen, würde niemand mehr Kinder kriegen.
Ja, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal in der Sendung zu Protokoll gegeben, dass ich glaube, dass diese Geburtsvorbereitungskurse absichtlich in erstgebärend und zweit- oder mehrfachgebärend eingeteilt werden, damit man quasi in den zweiten mal Real Talk machen kann. Weil in dem Geburtsvorbereitungskurs für Erstgebärende habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wir verschaukelt wurden.
Ja, das haben wir damals auch so erlebt. Ja. Aber sehr schöner Film, wie gesagt, der mich doch phasenweise sehr in dieses Gefühl zurückversetzt.
Geht der in so eine Horrorrichtung oder?
Nichts, also das ist auch so, Leute, die den nicht so gut finden, kritisieren, dass der nicht genug in eine Horrorrichtung geht. Also beispielsweise wird überhaupt nichts Schlimmes mit dem Kind oder so gemacht, sondern es ist mehr, dass die Mutter so phasenweise einfach den Bezug zur Realität verliert und Dinge macht oder sich einbildet, Dinge zu machen, die schon irgendwie latent ins Horrorgenre abgleiten. Aber es ist nie irgendwie eklig oder komisch oder sowas so.
Mhm. Jumpscares?
Eine Katze stirbt, das ist das Schlimmste.
Okay. Hat er Jumpscares?
Nee, gar nicht.
Okay.
Es ist mehr so ein Vibe-Film tatsächlich so. Dass du so in das Gefühl hinein versetzt wirst. Wenn ihr das so richtig hardcore wollt, dann würde ich euch eher den Babadook empfehlen.
Lass mal.
Weil der ist wirklich das auf 10 gedreht, so dieses
ja? Über den hast du schon mal Podcast gemacht, oder?
Ich glaube, mal so eine Kurzfolge vielleicht, aber noch nicht so ausführlich. Aber den finde ich schon ganz großartig und super gruselig. Also der hat mich richtig fertig gemacht.
Ja, ich glaube, mir kommt diese Story so bekannt vor und ich habe das Gefühl, dass irgendeiner hier aus unserer erweiterten Podcasterblase darüber gesprochen hat.
Ja, gut, also der Babadook kann gut sein, dass der von jemandem erwähnt wurde.
Okay. Alle Besprechungen, die ich damals über den gehört habe, als er rauskam, auch so Mark Kermode und so, haben mir gesagt, dass ich den nicht gucken möchte.
Der ist wirklich sehr belastend, als wenn du kleine Kinder hast, ja. Aber das ist Nightbitch nicht, sondern der ist eher so eine realistische Darstellung, wie man sich da fühlt, aber das dann halt mit fantastischen Mitteln.
Alright. Okay. Ich glaube immer, dass ich irgendwie so ein bisschen harmloser davon gekommen bin mit unseren Kindern. Also klar, es gab Nächte, wo man wach war, weil das eine heult, das andere kotzt und oder sowas. Aber so gerade, was du eben auch in deiner Besprechung gesagt hast, so wo du mehrere Nächte nicht geschlafen hast oder so, ich glaube, die waren wirklich, wirklich wenige bei uns, wenn überhaupt. Hm. So, dass man das mal hatte vielleicht, aber in allermeisten Fällen warst du dann in der nächsten Nacht wieder irgendwie okay oder zumindest über ein paar Stunden wieder okay.
Hm. Nee, also das hat mich schon bei meinem Großen, der also so gerade so, ja, diese 3-Monats-Koliken, die waren hart und vor allen Dingen, der ist nur eingeschlafen, wenn du getanzt hast. Ich habe ganze Nächte durchgetanzt.
Also, oh Gott, oh Gott.
Also da immer kam auf dem das Arm mit dem Capoeira so. Her. Genau das.
Okay. Ja, ich weiß schon auch von Rückenschmerzen, weil das was man auch nicht mehr machen soll, glaube ich, habe ich jetzt irgendwann gelernt, dieser Fliegergriff, wo du das Kind so auf dem, wenn diese am Anfang sind die ja so klein, dass du sie quasi dir auf den Unterarm legen kannst.
Und dann da habe ich auch das Gefühl, so bei jedem Kind, also ich hatte ja nur 2, aber die waren halt 7 Jahre auseinander, da war auch komplett unterschiedlich, was man macht und was man nicht macht. Ich glaube, das ist sehr modebedingt.
Ist immer neu und immer wieder alt, genau. Mhm. Da erinnere ich mich auch, dass ich irgendwie schon das Gefühl hatte, wie so ein Zootier, das irgendwie Hospitalismus hat und so Trampelpfade in die Wiese läuft, so immer wieder den gleichen Kreis, weißt du, so, dass ich irgendwie dann schon so meinen Pfad hatte, wo ich um den Sofatisch herum ins Arbeitszimmer, da um den Esstisch herum, also das stand damals bei uns im Arbeitszimmer, und da dann drumrum und wieder einmal in die Küche und dann wieder hinten raus und dann wieder zurück und vorne und so, immer denselben Weg laufe, damit ich einfach irgendwie so, bis das Kind halt mal eingeschlafen ist, irgendwann auf dem Arm. Aber es waren...
Ich weiß nicht, eine Nacht hatte ich auch mal, da war ein Kind krank und ich habe die ganze Nacht wirklich so händchend halten mit dem Arm über Gitterbett gehangen und habe mir dabei dann so einen Nerv in der Rippe eingeklemmt, dass ich am nächsten Tag gar nicht mehr richtig atmen konnte. Wow. Das war...
Ich habe 9 Monate Elternzeit gemacht, während meine Frau gearbeitet hat. Das heißt, ich war auch da dann tagsüber für das Kind außer das Stillen verantwortlich. Das hat nicht geklappt, trotz Brustwachstum, aber das kam futterbedingt, möchte ich sagen. Aber ich habe auch keine so eine krasse Horror. Also ich kann mich erinnern, dass ich abends immer total platt war und das Gefühl hatte, du hast halt nichts gemacht. Du hast dieses Kind rumgetragen und dann hast du dich um die Große gekümmert, die ja auch da war und ja, aber war jetzt nicht, dass du da irgendwie so, weiß nicht, was richtig...
Ist nicht zu Schaden gekommen, das ist Leistung genug.
Ja, natürlich. Und ich erinnere mich, Daniel, wir haben doch auch mal eine Sendung irgendwie um den Tag verschieben müssen, weil ich dann mitten während der Sendung aufstehen musste und irgendwie 2 Stunden von 10 Uhr nachts bis Mitternacht oder so spazieren gegangen bin draußen mit dem Kind auf dem Arm, damit das irgendwie... Ja, schlafen konnte, aber.
Das habe ich auch immer gehört, oder das sehe ich hier sogar, der Nachbar hier aus dem Nachbarhaus, den habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber den habe ich immer wandern gehen sehen mit dem Kinderwagen und dann war der immer abends, ist er so mit Dämmerung, ist er weggelaufen und dann irgendwann nachts guckst du raus, siehst ihn da nochmal vorbeilaufen mit dem Kinderwagen immer noch.
Oh Gott.
Habe ich auch nie gemacht. Irgendwie so denke ich mir so, das sind alles so Sachen, die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin immer nur in der Wohnung Kreise gelaufen.
So lange das Anfängerkinder einfach.
Ja, vielleicht hätte ich einfach Glück gehabt. Ja. Keine Ahnung.
Bei mir ist das
also, als sie dann die Zähne gekriegt haben. Als sie die Zähne gekriegt haben, das war nochmal ein spezielles Vergnügen. Aber da bin ich in Portugal mal nachts um 4 zwischen irgendwelchen Wohnmobilen auf dem Parkplatz spazieren gegangen mit dem Kind auf dem Arm. Weil ich Angst hatte, dass das permanente Geschrei vom was auch immer, wir vermuteten, dass es die Zähne waren, sämtliche anderen Menschen in den anderen Wohnmobilen weckte. Und dann bin ich so wandern gegangen. Das ist die einzige solche Szene, an die ich mich erinnere.
Aber so Nächte in Notaufnahmen wegen irgendwelcher Krankheiten habt
ihr euch? Ja. Aber sicher doch.
Zum Glück gar nicht einmal.
Bei dir gar nicht, Stefan?
Nee, also... Ja, also wir waren mal in Notaufnahme, weiß ich nicht, irgendwie, ja, vielleicht war es am Schluss die Notaufnahme, aber da hatte sie einen Splitter in der Hand oder so, der halt irgendwie fies war und der ärztliche Notdienst das nicht rausmachen wollte und gesagt hat, hier, fahr nach Höchst in die Notaufnahme, die haben da so einen Kinder-Scheißegal-Tropfen und dann holen die uns raus und der Typ hat einfach eine Nadel genommen und uns rausgeholt und das Kind hat es überhaupt nicht gemerkt. Das war mein einziger Ausflug dahin. Also okay. Sonst
das ist schön.
Zum Glück.
Ja, hast du Glück gehabt, ja.
Nichts.
Ja, aber da hätte ich auch mehr zu bieten. Mehrere Storys.
Okay.
Ach ja.
Das da, ja, nee, Notaufnahme im letzten Jahr ich hier, also beim Knie. Aber davon habe ich ja ausführlich schon in dieser Sendung, meine ich, berichtet.
Diese fantastische Krankheit hier mit dem, wie heißt das, wenn man nachts keine Luft kriegt als Baby?
Oh, Pseudokrupp.
Pseudokrupp,
richtig. Super gruselig.
Super gruselig und irgendwie so eine Krankheit, wo die Kinderärzte sagen, also so niedergelassene Kinderärzte sagen, ja, das kriegen wir nie zu sehen. Wird immer nur in der Notaufnahme behandelt, weil tritt immer nur nachts auf.
Ja.
Gibt's nur nachts und dann Kinderarztpraxis nachts zu hat, so als niedergelassener Kinderarzt, siehst du das nie. Als Krankenhaus, Notaufnahmen, Kinderarzt, siehst du das dauernd.
Hm.
Irgendwie ein lustiges Konzept, das so.
Ich weiß ja, wir hatten einmal in der Nacht vor, bevor wir in Urlaub fahren wollten, Ausschlag von einem Antibiotikum und im Beipackzettel stand, also entweder ist es total harmlos oder lebensgefährlich.
Ja, ja, super.
Es könnte die Nebenwirkung oder die sein, also. Und dann das ist halt auch.
Und dann
so.
Denkst du dir, finde ich immer diesen Gedanken geil, wenn du dann denkst, so, ich will ja jetzt nicht derjenige sein, der wegen irgendeiner Lappalie in die Notaufnahme fährt. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht der sein, der am Ende dasteht mit einem toten Kind und sich denkt, ja, hättest du mal gemacht, ne? Und dann denkst du dir, was ist so der sane Zwischenweg, ohne jetzt gleich in Panik zu geraten ist? Ich rufe die 116, 117 an und lass mich mit einem Doktor verbinden. Manchmal machen die das, manchmal weigern sie sich. Habe ich auch noch nicht rausgefunden, was da das Schlüsselwort ist, was man sagen muss. Aber am Ende ist es immer sinnlos. Du kriegst dann jemanden ans Telefon und was sie dann immer sagen ist, ja, wenn sie sich unsicher sind, dann fahren sie ins Krankenhaus. So, diesen Rat kann ich mir auch vorher geben. Du kannst dir das Anrufen da sparen. Nimm das Kind und fahr dahin. Die sagen dir sowieso nichts anderes. Ich habe noch nie erlebt, dass sie dir sagen, ja, nee, das klingt harmlos, bleiben sie daheim. Von daher kannst du auch lassen. Also, das ist wirklich ja, und dann sitze da und dann, warum kommen Sie mit der Scheiße hierher? Weil der Typ am Telefon gesagt hat, ich soll herkommen.
Aber das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Da waren die immer bei mir sehr freundlich und haben.
Ja, die sagen sie dir nicht ins Gesicht, aber du merkst es dann an der Reaktion schon, ob das ernst genug war oder nicht. Ja, Zweifel. Also.
Lieber einmal zu viel fahren als einmal zu wenig.
No.
Ja, aber mit Pseudogruppe kommst du am Wartezimmer vorbei. Das habe ich gemerkt. Wenn du das bei dieser Anmeldung hier, Pseudogruppe-Kind kriegt keine Luft, dann ganz seltsamerweise heißt es dann, also ganz ironisch gemeint, nicht, setzen sich mal zu den 20 anderen Leuten, sondern hier Zimmer 4. Und das geht dann sehr schnell.
Okay. Habe ich noch nicht mal was von gehört. Zwischen und 6 Jahren. Naja, okay. Wir waren aber eigentlich noch in der Filmecke und sind schon zu den Kindern abgebogen. Das ist ja früh.
Genau, weil der Film über Kinder geht. Aber nochmal große Empfehlung von mir für Nightbitch.
Okay. Ich habe in der vergangenen Woche schon über Departure gesprochen. Diese
was mit Flugzeug, ne?
Verschwörungsserie, genau, wo es im ersten um ein Flugzeug ging und im zweiten ging es um einen Zug, um einen Schnellzug in Amerika, was ja irgendwie schon Quatsch ist, der dann entgleist und ja, also ich finde es schwierig bei so einer Verschwörungsserie, also wo dieses Verschwörungsgedönse zentraler Punkt ist, wenn es da eine zweite Staffel gibt, weil du weißt halt, was deren Konzept ist. So, irgendeiner von denen, die hier auf der Seite der Guten mitspielen, wird nicht das tun, was er sagt, dass er tut oder sie sagt, dass er tut. Und in der zweiten Serie war es halt einfach, oder ging es mir so, dass ich halt die ganze Zeit dann irgendwie gewartet habe, wann passiert's? Und also war trotzdem spannend, weil es halt doch die ganze Zeit nicht klar war, wie das jetzt funktioniert. Und sie ermitteln natürlich auch erstmal in eine komplett falsche Richtung, wie sich das so gehört für dieses ganze Genre. Das ist schon gut gemacht, es hat Spaß gemacht. Die Kulissen sind ulkig. Bestenfalls möchte ich sagen, also gerade dieser Zug, der halt aussieht, also diese Kabine vom Zug, die halt, solange sie noch intakt ist, wenn da immer Rückblicke und sowas kommen, immer so aussieht wie diese Flugzeugkabine aus dem ersten Teil.
Das stand noch rum, Mann.
Das war wirklich, also am Anfang dachte ich so, Warte mal, das sieht doch aus wie das Set, wie das Flugzeug. Das kann
schön,
doch nicht sein.
Dass du mit deiner Gesichtsblindheit den Typen aus zwei Szenen vorher nicht wiedererkennst, aber das Set aus der anderen Staffel, das schon.
Ja. So wie bei Star Trek, da gab es so eine Handvoll Matte Paintings, die sie in verschiedenen Folgen immer wieder eingesetzt haben. Und da habe ich mich immer gefreut, wenn man die wieder gesehen hat.
Ja, und sie hatten ja auch von den Gängen in der Enterprise, glaube ich, irgendwie nur einen Gang und eine Kreuzung oder sowas.
Ja. Ja, und hier hatten sie wahrscheinlich auch nur so. Also, ja, so ein Flugzeug ist dann schon breiter als so ein Zug, aber auch nicht so richtig. Aber bei beiden war halt einfach zu viel Platz. Also weißt du, so ein Zug, der hat ja so eine bestimmte Breite, die so gerade so noch nicht angenehm ist. Und beim Flugzeug ja auch. Mhm. Und in dieser Serie ist das Flugzeug halt echt so breit, dass da zwei Leute nebeneinander Walzer tanzen können, fast im Gang. Und beim Zug ist halt auch, also vier Sitze rechts und links und das sind gefühlt erste Klasse Sitze und in der Mitte noch ein riesiger Gang. Also der würde überhaupt nicht auf so eine europäische Zug, also Schienenbreite draufpassen, weil da irgendwie gefühlt drei Schienenbreiten Platz sind. Also vielleicht ist in Amerika alles größer, aber
Als du gerade angefangen hast, darüber zu reden, hatte ich genau das sehen wollen und wollte ein Bild von dem Zug sehen und habe über diese Grid-View-Ansicht in der ganzen Fotos in der IMDb, was hier wirklich viele hundert sind, drüber gescrollt. Man sieht diesen Scheißzug in der IMDb nicht einmal. Was man aber sieht, ist, auf jedem zweiten Bild telefoniert irgendjemand. Immer Großaufnahmen, immer ganz klassisches Framing der Leute. Und in jedem zweiten Bild hat einer ein Handy am Ohr. Oh, ich sehe einfach nur immer Leute, Großaufnahme, Handy am Ohr. Also, Zug leider unsichtbar.
Das ist schade, weil der ist eigentlich ganz cool.
Tja.
Also, und auch ein bisschen quatschig.
Ulkig, dachte ich.
Ich scroll hier.
Ah ja, richtig.
Ulkig, ja. Ich scroll hier auch gerade mal durch, nee.
So in Sachen Zug-Action ist ja so Bullet Train, würde ich sagen, der letzte gewesen, wo man das Gefühl hatte, dass der Zug so realistisch in Szene gesetzt wurde.
Der war viel echter als der hier jetzt. Ja.
Gut, also sollen wir das jetzt gucken?
Wenn man Bock hat auf so Verschwörungsquatsch.
Okay.
Aber man weiß halt, das ist Verschwörungsquatsch und es sieht halt alles so ein bisschen aus nach Fernsehen. Also dieses Wegblenden zwischendrin, wo du weißt, so okay, jetzt kommt hier wieder ein Werbeblock und so, das ist
okay.
Mehrfach drin und ja, sie machen auch wieder diese Scherze nicht mehr ganz so aggressiv wie in der ersten Staffel mit den diesen durch irgendwas durchfilmen. Und ach, und sie haben diese Unsägen, das habe ich letztes Mal vergessen zu erzählen. Sie haben diese Fernseher, die keine Rückwand haben. Wo du von hinten das Monitor bzw. das Fernsehbild sehen kannst, wenn da jemand von der anderen Seite was drauf, was cool aussieht in so einem Set. Aber halt also ultra seit
Minority Report ist das irgendwie so gesetzt, ne? Wenn das futuristisch aussehen soll, dann das.
Ja, genau. Aber
ist halt also vollkommener Blödsinn, weil du kannst halt wahrscheinlich nichts erkennen, wenn das Falsche dahinter ist.
Genau. Ja, oder wenn Leute dahinter irgendwas machen und so, das war schon großer Käse. Oder auch mal privat irgendwas, also gerade in so Verschwörungsdingern, wo halt jeder böse sein könnte, dann so Monitore benutzen, wo der gegenüber sitzt, einfach mitlesen kann, was du gerade tippst. So ein Käse.
Gab's nicht mal in irgendeiner Version von macOS auch, die Fensterränder so super transparent waren? Ich glaube, das haben sie dann immer später wieder so ein bisschen zurückgedreht.
Oh, das kann sein, ja.
Das hat schon immer genervt, wenn da nur irgendwie ein Video oder irgendwas dahinter lief oder ein zu buntes Bild war und dann war plötzlich irgendwie da dein ganzes Fenster-Chrome außenrum irgendwie pink oder bewegte sich oder irgendwas schien durch.
Wenn du da irgendwas dahinter hattest, was sich bewegt hat, das
war. Ja, musst du nur irgendwie so ein animiertes GIF oder so noch so halb rausgucken, dann zappelte das da rum. Ja. Sehr anstrengend.
Aber bei The Expanse gab's das auch und da sah es zumindest immer auch sehr stylisch aus.
Dann aber da waren es die Handys,
Move,
ne?
Ja, die Handys waren so durchsichtig, aber die haben dann auch mal diesen Move, wo sie mit der Hand dann von das Bild vom Handy auf so Wanddisplays geworfen haben und die waren auch oft so halbtransparent.
Das stimmt, ja, ist auch Blödsinn. Aber dieser Move, das so rüber zu schubsen, ist quasi das, was bei wie heißt das bei Apple die Funktion? Continuity oder so? Kannst du auch so von einem Gerät zum anderen, nur halt ohne die coole Handbewegung.
Ja, die hat schon einen Style ausgemacht.
Darum geht's
doch schon. Hast du das schon rausgefunden, Stefan, dass dein Auto auch, dein euer neues Auto auch so eine coole Handbewegung am Display akzeptiert?
Nee.
Moment, wir sind doch noch gar nicht bei den Autos.
Ich glaub, diesmal ist auch gar kein Auto, ist diesmal nicht Thema, oder?
Das steht nicht auf der Liste. Ja, das, der ID-Autos, so diese ID-Autos können auch so eine Handgeste vorm Display, wenn du so rechts, links winkst, ohne was zu berühren, einfach nur so vorbei winken.
Ja.
Dann können die da was bewegen. Muss man ausprobieren. Ist komplett pointless. Also,
geil.
Benutze ich einmal im Jahr oder so, um meine Frau zu ärgern Troll. Oder
zu die so 6-Jährige kann man damit schon begeistern.
Ja, die kriegen das immer irgendwie nicht so richtig mit. Die interessieren sich nur für das Spiel, die das da gibt.
Es gibt Spiele da drauf?
Du hast noch viel zu entdecken. Nächstes Thema.
Ja, also Departure, wer Bock auf sowas hat. Ich denke, ich habe es jetzt umrissen, um was es geht. Und
du hast es ein bisschen unter den Zug geworfen.
Ja, ich möchte auch nicht hart Werbung für machen. Doch, da hast recht. Ja. Sondern ist so, ja, wenn man sowas mal gucken mag, dann kann man das gucken.
Wenn man eine Humanist, Vampire Seeking, Consenting, Suicidal Person wäre, dann ist es vielleicht das Richtige für einen.
Das ist ja hier. Eine Überleitung aus den Tiefen der Nacht.
Königsübergang. Oh, ja. Was ist denn hier los?
Das ist nochmal ein Film, den ich gesehen habe und den ich durchaus empfehlen kann. Sehr charmante, Romantic Vampir Comedy vielleicht, könnte man es nennen. Ist ein kanadischer Film von Ariane Louis Saez, ein franco-kanadischer Film. Und erzählt die Geschichte einer jungen Vampirin, Sascha, die ein Problem hat, dass sie nämlich keinen Bock hat, Menschen zu töten. Und bisher läuft das dann so, dass ihre Familie quasi immer die Leute aussaugt und ihr dann so Blutkonserven mitbringt. Und die meinen jetzt aber, es ist jetzt endlich mal gut. Das Mädchen ist alt genug.
Ihre muss jetzt auf eigenen.
Ja, genau, ihre Vampirfamilie. Sie ist jetzt alt genug, sie soll jetzt auf eigenen Füßen stehen. Also so eine schöne Allegorie auch irgendwie auf Teenager, die jetzt mal irgendwie das elterliche Heim verlassen sollen. Und dann kommt sie eben auf die Idee, naja, ich könnte ja mir jemanden suchen, der eh sterben will, und geht dann halt auch in so eine Suizid-Selbsthilfegruppe, um sich da ein Opfer zu
Abendmahl
zu suchen. Ja, schon. Und wie das natürlich dann alles ist, es wird alles super kompliziert und es verheddert sich immer mehr und das alles funktioniert gar nicht so, wie sich das vorgestellt hat. Und der Typ ist dann auch irgendwie ganz nett, und wie das ausgeht, das müsst ihr euch dann ansehen. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr charmanter kleiner Film, eine wirklich schöne kleine Komödie, so Coming of Age, ein bisschen Romantic Comedy und eben aber auch Vampirfilm so.
Horror-Level harmlos oder?
Niedrig, ja, sehr harmlos, okay. Auf jeden Fall. Gibt's auf Amazon Prime übrigens.
Sehr gut. Ja. Die Liste an Genre-Tags in der IMDb ist lang. Coming of Age, Dark Comedy, Dark Fantasy, Vampire Horror, Comedy, Drama, Fantasy, Horror. Also ist einmal quer durch den Garten. Aber ja, liest sich und hört sich cool an irgendwie. Ich glaube, da könnte ich vielleicht mal reinschauen.
Ja, das ist jetzt leider so ein Hauch zu alt, sonst hätte man das hier auch nochmal mitnehmen können.
2023.
Das erinnert mich an diese, wie hieß denn diese Serie, wo sie plötzlich Vampir war und
Santa Clarita Diet.
Oh ja, stimmt. Hast du das weitergeguckt? Da gibt's, glaube ich, jetzt auch so 2-3 Staffeln, oder? Kann das sein?
Ich meine, das damals zu Ende geguckt zu haben, aber außer es ist irgendwann später nochmal verlängert worden.
Okay.
Das war doch hier mit Nathan Fillion im Keller als Kopf, oder? Ist er nicht gleich in der ersten Folge gestorben und wir dachten irgendwie, der wird dann länger nicht, oder ist er weg und dann taucht er doch aber als Kopf wieder auf und war dann in meinem Keller. War es nicht das?
Ja, weiß ich schon gar nicht
mehr. Es gibt 3 Staffeln von, ja.
Ja, ich meine, ich habe das auch ein bisschen zumindest geguckt, aber ja.
Nee, die sind alle 3, 2017, 18, 19. Ich glaube, die habe ich damals alle gesehen, meine ich.
Okay. Daniel, kennst du das?
Ich habe das nie gesehen.
So eine Clarita Diet.
Das war sehr lustig. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so mit zweiter Meaning-Ebene wie jetzt hier Humanist, Vampire Seeking, Consenting, Suicidal Person. Aber nichtsdestotrotz war es eine lustige Serie, die man so weggucken konnte, wegsnacken. Und auch mit einer Vampirin in der als Hauptfigur, die am Anfang irgendwie so ein bisschen damit hadert und dann später irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sich dann alles entwickelt.
Naja, okay, daran musste ich nur gerade denken, als der Daniel, du erzählt hast, dass oder worum es in dieser Serie ging, in diesem Film, keine Serie, ja, Film.
Naja, es ist ein Film, genau, okay.
7,0 auf der IMDb, das ist schon ordentlich. Und nur 1,5 Stunden, warum habe ich den nie gewählt? Grandios.
Den gibt's erst seit kurzem auf Amazon.
Ach so. Okay.
Gut. Santa Clarita Diet übrigens mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant, um das noch hinterher zu schieben. Gut. Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Bei uns sind neue, nicht Mitbewohner, aber Untermieter eingezogen, möchte ich fast sagen.
Es deutete sich ja schon an, wenn man dir bei BeReal folgt.
Genau, da sind die das ein oder andere Mal aufgetaucht. Wir haben nämlich seit Freitag zwei Katzen. Ja. Babykatzen, die 12 Wochen alt sind, also dann quasi, wenn sie gehen dürfen sozusagen. Und ja.
Ein Er, ein Sie oder wie
ein, ist das? Genau, ein Er, ein Sie. Ja, da habe ich auch vorab den Daniel nochmal angeschrieben. Du hast nämlich auch seit 6 Monaten
seit, oder so eine Katze? Ja, Mitte Januar habe ich eine Katze.
Erst seit Mitte Januar?
Ja. Was heißt erst seit? Das ist doch schon mehr als 6 Wochen.
Ja. Ich hätte gesagt, du hast die, also so Ende des Sommers ist die bei dir eingezogen oder so.
Nee,
mein Gefühl, hast du schon ewig eine Katze.
Die Kinder wollten ewig eine haben und vor Weihnachten kam das Thema nochmal auf und dann sagte ich so, boah, Leute, nicht vor den Feiertagen. Das ist mir jetzt echt zu stressig. Aber dann im Januar konnte ich mich nicht mehr wehren. Und dann haben wir tatsächlich wir haben die Tierheime abgeklappert. Es war auch komplizierter. Zwischendurch gab es mal dann so hier in nebenan.de, diesem lokalen Social Network, hat jemand Katzen loswerden wollen. Und ja, das gibt's noch. Es ist ich lese das sehr gerne normalerweise, weil ich mich darüber amüsiere, wenn sich Spießer da aufregen. Die besten Diskussionen über wie man richtig parkt oder jetzt hast du mich zum Abschluss. Das Beste war eine Diskussion von so Leuten, die hier auch so in so Luxushäusern wohnen, über Essenslieferanten, die dreisterweise immer in den Fahrstuhl pinkeln und dann irgendwann so, nachdem sich da irgendwie 20 Leute aufgeregt haben, wie schlimm das alles ist, kommt so einer so, ja, ich promoviere zu dem Thema, das ist übrigens eine bekannte Protestform, wenn die zu wenig Trinkgeld kriegen. So. Schlagartiges Schweigen. So.
Adios!
So, alle sich geoutet als die geizigen Spießer, die da in super dicken Gebäuden wohnen, aber dem armen Lieferanten kein Trinkgeld geben. So, solche Themen, da, mega, da lese ich immer mit und amüsiere mich sehr.
Das ist ja fantastisch.
Ja, da hat halt auch jemand so, hier irgendwie Mutter gestorben, ich habe 2 Katzen, möchte die nicht jemand nehmen. Die hatte ich eigentlich auch schon fast und dann hat sie doch wieder an jemand anders gegeben und hat so hin und her entwickelt und dann irgendwann beim Tierschutzverein Fechenheim sagten sie dann so, ach ja, wir haben da eine, die mag keine anderen Katzen, die können sie gerne haben.
Ja,
und ist auch genau, also ich habe auch keine Möglichkeit. Genau, also wir haben eine wilde Geschichte hinter uns, weil ich habe auch eine vermeintlich kastrierte Katze aus dem Tierheim bekommen, stellt sich raus, doch nicht.
Ups.
Ja, sie war dann rollig und Stefan, ich sag dir, lass sie frühzeitig kastrieren, weil das ist sehr anstrengend, sie dann wirklich quasi 24 Stunden am Tag rumschreit, bitte Kater, besteige mich und es ist nirgendwo ein Kater und deswegen endet das auch nicht. Und ich habe dann einerseits halt das Tierheim kontaktiert und die meinten so, ja, da kann man jetzt eh nichts machen, da müssen wir warten, bis das aufhört und dann melden sie sich wieder und dann haben sie sich ewig nicht gemeldet und ich habe sie nicht erreicht und andererseits habe ich dann halt auch irgendwie hier bei einer Tierärztin in der Nähe angefragt, ob sich sie nicht kastrieren lassen könnte bei ihr, die hat mich nur ausgelacht, meint so, also es war dann halt irgendwie im Februar, also ich meine so Mitte April, frühestens hätte sie wieder einen Termin frei.
Oh, du machst mir Angst. Du machst mir Angst.
Nee, ich habe da gleich Tipps, also aber du wohnst ja auch nochmal woanders. Genau, und dann irgendwann hat sich aber tatsächlich das Tierheim wieder gemeldet und dann, ja, die sitzen halt in Fechenheim, das ist quasi am anderen Ende der Stadt von mir aus, aber, und deren Arzt ist auch halt, oh, wie heißt das, Kaff hinter Dietzenbach, das ist Rödermark, oder? Also,
ach hey,
wirklich von mir weit weg, aber trotzdem habe ich dann halt gesagt, so egal, der hat mir dann noch auch noch so Tabletten gegeben, dass die Rolligkeit aufhört und dann wurde sie da kastriert. Aber damit endete hier das Leiden noch nicht, weil der hat von dem hat sie so einen Kragen bekommen, dass sie nicht an der Wunde leckt. Aber das war halt nicht so, wie ich das noch von früher kenne, so ein harter Plastikkragen, wo die halt auch quasi gar nichts mehr dann machen können, sondern das war so ein, schon so ein schlabbriger Kragen, der mehr so aussah wie irgendwie so ein Adliger aus dem 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert.
Oh, cool, schick.
Ja, schon, aber sie hat es halt dann irgendwie doch geschafft, den so zu falten, dass sie an die Narbe kam und hat halt angefangen dran rumzulecken und das habe ich dir ja auch schon gesagt, Stefan, ich habe ja eine Tierarztschwester, die aber leider auch am anderen Ende von Deutschland wohnt und mir deswegen auch nicht helfen kann. Katzenmundbakterien sind halt richtig fies und entsprechend hat sich halt auch sofort die Wunde entzündet und dann bin ich da erstmal zu so einer kleinen Wald- und Wiesentierärztin hier im Nachbarviertel gegangen und die hat mir das wird schon wieder und hat mir so eine Salbe verschrieben und es wurde halt, also und dann habe ich auch so ein Body besorgt, bei Amazon einfach geklickt das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du einfach der Katze halt so ein Body anziehst anstatt so einen Kragen, weil dann kommt sie überhaupt nicht an die Wunde ran.
Okay.
Und aber das ist jetzt halt auch 3 Wochen her und die Wunde ist immer noch nicht ausgeheilt. Aber mittlerweile bin ich jetzt eben in der Katzenklinik in Bockenheim für alle Frankfurter. Und da fühle ich mich gut versorgt und jetzt kriegt sie hier Antibiotika und so. Das Ding ist, also Katzen sind ja auch einfach nicht vernünftig. Die Katze ist an sich fit. Und turnt halt hier den ganzen Tag rum, aber hat halt so eine nässende Wunde am Bauch. Mhm. Und dadurch, wenn die halt dann hier so rumturnt, dadurch reißt die halt dann immer wieder auf. So, naja. Aber es ist ein sehr zäher und langsamer Prozess, aber es wird so ein bisschen besser immer. Aber ich glaube, das Beste ist einfach von Anfang an so ein Body anziehen, damit sich da nichts entzünden kann.
Mhm. Aber wenn man denen so ein Body anzieht, dann laufen die doch erstmal so lustig.
Ja, die mag, also, die hasst den wie die Pest. Läuft sehr stark sich, die läuft auch rückwärts ganz viel, weil sie glaubt, sie kann rückwärts aus dem Body rauslaufen.
Das ist so lustig. Die ganzen Synapsen alle kollabieren im Kopf.
Sie leckt auch stundenlang an dem Body, weil Fremdkörper, das kann ich ja weglecken. So. Und dann leckt sie halt einfach immer wieder auf diesem Body rum und so. Es tut mir so leid, aber du wirst es nicht schaffen, ihn durchzulecken.
Das ist faszinierend, schon, wie man auf der einen Seite so diesen Viechern so Anthropomorphisierungen, so Cleverness zuschreibt und manchmal ja auch total clevere Dinge beobachtet, die sie so machen tagsüber und dann halt diese grenzenlose Dummheit auch gleichzeitig mitbeobachten kann. Faszinierende Viecher.
Man sagt, also auf TikTok gibt es immer so das Meme, dass die Orange Cats nur eine Brain Cell haben. meine ist nicht orange, die ist so getigert und hat so einen Bengal-Mischling, aber sie hat auch nicht so richtig viele Brain Cells abbekommen. Sie ist schon in diversen Dingen auch nicht so richtig schlau. Was habe ich vorhin, Stefan, dir irgendwie... weil ich hier am Tisch sitze, deswegen wollte sie halt auch kommen, weil sie meinte, da muss ja was zu fressen geben. Oder auch so Dinge überhaupt irgendwie, du schmeißt ihr was hin und das dann aufzuheben, zu fressen, das findet sie, also das ist sehr kompliziert für sie alles. Aus der Hand fressen kann sie auch gar nicht.
Okay.
Und was mehr so Faulheit ist, was mich auch immer so latent besonders so während der Rolligkeit, so, weil das Einzige, was halt hilft bei der Rolligkeit, ist halt ablenken und spielen. Aber sie weigert sich halt, selbst irgendwas anzustupsen. Das heißt, du musst die ganze Zeit irgendwelche Bälle oder Federstöcke oder so anstupsen, damit sie dann ist sie im siebten Himmel, aber wehe, der Ball rollt nicht mehr, dann interessiert er sie nicht mehr. Ich habe dann auch so einen selbstrollenden Ball irgendwann besorgt. Leider funktioniert er eigentlich nur auf Laminat oder halt Parkett gut. Sobald er auf den Teppich kommt, dreht er immer durch. Aber das war schon zumindest eine Maßnahme, die mir so ein bisschen Seelenfrieden zwischendurch bereitet hat.
Okay, du brauchst so einen BB-8-mäßigen.
Ja, so müsste größer sein, dass er mehr Grip hat, auch auf Teppich.
Okay, ja, nee, also von Rolligkeit sind wir dann hoffentlich noch ein bisschen entfernt, aber ich denke, dass wir sie auch vorher kastrieren. Also irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Sonst drehen die uns ja da zusammen durch. Das wollen wir auf keinen Fall.
Naja, ich hatte, genau, Bekannte von hatten auch zwei und die sind auch beide rollig geworden. Also, und das Lustige war auch jetzt hier, letzten Donnerstag war ich in der Tierklinik und saß dann halt, was auch super ist, die vergeben Termine, so dass du da gar nicht irgendwie ewig im Wartezimmer sitzt, sondern sofort drankommst, aber ich saß halt trotzdem noch so 5 Minuten, da kam halt so ein Typ rein und meint so, und die Praxis, ja, was kann ich für sie tun? Ja, meine Katze ist rollig. Und so, ja, was sollen wir da jetzt machen? Ich weiß nicht, sie schreit die ganze Zeit. Ja, bin der Dammbett.
Ja. Nee, also bei
uns. Ja, aber Stefan, erzähl doch mal sonst so. Wie ist es denn so? Wie sind sie angekommen?
Sehr gut. Also, wir haben die von der Züchterin und, wie gesagt, zwei, ein Pärchen. Das heißt, die sind bei uns quasi angekommen und hatten ja noch jemanden dabei, der irgendwie dazugehört, und wir hatten ihn in so einer Transporttasche oder sowas, also so eine Netztasche, sind dann irgendwie wir haben die in Bad Kreuznach geholt, nach Hause gefahren mit dem Auto und dann zu Hause diese Kiste aufgemacht und oder Kiste als Tasche aufgemacht, und nach ein paar Minuten kamen die raus, haben sich umgeguckt, haben sich bei den Kindern auf den Schoß gesetzt und ja, am Abend haben die schon fröhlich mit uns gespielt und alles. Also, die waren wirklich.
Ich habe die vorher schon ein paar Mal besucht, ne?
Einmal.
Einmal
besucht.
Ja, ich hatte das irgendwie von deinen BeReals oder so, sahst du aus, als ob ihr die mehrfach.
Nee, das waren andere. Wir waren noch vorher bei einer anderen Züchterin, wo wir uns dann dagegen entschieden haben. Und bei denen waren wir einmal und dann haben wir sie nach Hause. Und das ist echt krass, wie die sich da eingelebt, also irgendwie die ersten, weiß nicht, 24 Stunden oder so hat sie hat, glaube ich, nichts gefressen 24 Stunden lang, aber dann auch, und ja, das Katzenklo, wir haben so ein Katzenklo, wo die so von oben reinspringen können, haben die auch sehr gut gemacht. Also am Anfang.
Habt ihr eins oder zwei Katzenklos?
Zwei. Ja, irgendwo habe ich gelesen, man braucht immer eins mehr, als man Katzen hat. Was ich irgendwie eine quatschige Regel fände, weil dann bräuchte jeder, der keine Katzen hat, auch ein Katzenklo. Was irgendwie quasi, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist.
Aber wenn ich in meinen Keller gehe, erfülle ich die Regel sogar, glaube ich, irgendwie noch.
wir haben eins im Keller und eins oben, was jetzt so langsam aus dem Wohnzimmer in Richtung Bad wandert, wo es dann bleiben soll. Wir haben auch schon eine Tür, so eine Katzenklappe in die Badezimmertür, damit das Bad nicht kalt wird im Winter oder den ganzen Flur mitheizt. Aber diese Katzenklappe ist für mein Gefühl einfach, da ist so ein Magnet dran. Und ich habe das Gefühl, dass der Druck, den ich aufbringen muss, um die aufzudrücken, schon mehr ist, als die Katzen wiegen im Moment. Und da ist halt kein Teppich, sondern irgendein Fliesen oder sowas. Da können sie sich ja nicht mal festhalten. Also da muss ich, diese Katzenklappe, die muss ich nochmal bearbeiten mit irgendwelchem.
Entmagnetisieren.
Entmagnetisieren. Ja, und ich habe auch irgendwo den Ausschnitt irgendwie falsch gemacht. Da fehlt unten noch so ein halber Millimeter, damit die überhaupt richtig aufgeht. Da habe ich irgendwie 4-mal abgesägt und trotzdem zu wenig. Das war wirklich blöd.
Dass sie Türen aufdrücken kann, hat meine Cora auch noch nicht verstanden. Das ist so, wenn die Tür bei mir im Wohnzimmer nur so ein Spalt offen steht, dann ist so direkt neben der Tür so ein kleines Regal, so hüfthoch bei mir.
Mhm.
Und statt dass sie halt einfach die Tür ein Stück aufdrückt, hüpft sie dann immer auf das Regal und von dort wieder runter, um ins Wohnzimmer zu kommen.
Ah. Nett, da lässt sie die Tür wenigstens zu.
Das war eigentlich voll gut. Aber das so eine angelehnte Tür ist dann schon praktisch.
Ja.
Nee, das ist unseren egal. Die haben auch schon unterm Kühlschrank ist, also das unter der Küchenzeile ist so eine Blende und unterm Kühlschrank ist so ein Gitter, damit der irgendwie lüften kann. Und das haben sie gestern, glaube ich, angefangen rauszufummeln. Dieses Gitter hat es draußen und sind dann halt unter der Küche verschwunden und waren weg. So. Ah. Wo seid ihr denn?
Das ist der Vorteil, dann wird man so Staub gewischt an Orten, wo du sonst nicht hingehst. Das ist auch so sauber wie unterm Bett meiner Kinder war es, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr.
Okay. Ich habe mal unter so einem Schrank, so ähnlich wie das, was du gerade beschreibst, Stefan, einen Wellensittich vorgeholt. Der sah auch im Grunde aus wie eine Staubkugel, als er da rauskam. Der ist aber links oben auf dem Schrank sitzend, hinterm Schrank runtergesprungen.
Krass.
Also so runtergerutscht und dann unten wieder rausgekommen.
Ja, hier Cora hatte auch, also ich muss ja dann hier im Augenblick immer noch so regelmäßig diese Wunde ein bisschen irgendwie reinigen und so, und das nimmt sie mir halt immer sehr persönlich und ist der Meinung, dass ich persönlich hier für ihre Schmerzen verantwortlich bin und überhaupt auch für diesen Body und so, weswegen sie dann auch nicht irgendwie bei mir im Bett schläft oder so, aber dann trotzdem gestern in meiner Nähe sein wollte, dann halt unter meinem Bett geschlafen hat und da war es halt auch staubig. Hat sie dann heute Morgen, war sie halt einfach nur so eine riesen Staubfluse, die durch die Wohnung lief. Also dann kannst du die Fusselrolle direkt auf der Katze anwenden.
Das ist auch ganz gut, oder? Ja. Wir wohnen erst seit einem Jahr da, deswegen, da hat sich noch nicht ganz so krass viel angesammelt. Also unterm Bett haben die auch schon einiges hergezaubert. Meine Gattin ist aktuell noch der Ansicht, dass die nicht im Schlafzimmer schlafen sollen. Mal gucken, wie lange das noch hält. Heute Nacht, da haben sie irgendwie getobt und dann sind sie raus. Oder nee, wollte ich ins Bett gehen, und dann waren sie aber der Meinung, jetzt kommen wir auch mit. Und dann meinten sie nur so, hier sind Katzen im Zimmer, die sollen hier nicht sein, weißt du, so richtig verschlafen. Die sollen hier nicht sein, die dürfen nicht sein. Ja, ich bringe sie wieder raus, und die haben so einen Kratzbaum mit so einer Höhle. Mhm. Und wenn man sie da rein steckt, dann bleiben die da auch sehr gerne und schlafen und kuscheln da, und das finden sie schon richtig gut. Aber sonst, wenn ich abends irgendwie mich nochmal auf die Couch setze, kommen sie eigentlich immer an, setzen sich bei einem auf den Schoß. Beim Arbeiten im Homeoffice saß jetzt die eine auf dem Schreibtisch, hat mich angeguckt, und er hat sich dann auf meine Schulter gesetzt und hat halt irgendwie in den Teams-Calls mit reingeschaut. Aber zum Glück, der Teams-Hintergrund hat ihn ganz gut rausgefiltert. Das haben nur wenige direkt entdecken können, dass da schon eine Katze mit dabei ist.
Ja. Nee, mein Team kennt die auch schon. Und zwar bei Microsoft Teams kannst du ja selbst Emojis anlegen. Und da haben auch mein Team hat schon gleich ein Foto meiner Katze in ein Emoji umgewandelt. Und dann gibt es immer das Cora-Emoji, wenn sie irgendwo im Teams-Call auftaucht.
Ah, oh, cool. Was in Teams alles geht? Ich benutze das irgendwie nur so.
Ja, ich habe das irgendwann rausgefunden und sagte, hey Leute, man kann übrigens Emojis anlegen, aber seid vorsichtig, das kann dann die ganze Agentur sehen, wenn ihr ein Emoji anlegt. Das war ein Fehler. Seitdem haben wir 10 Millionen Emojis angelegt. So für jede einzelne Sondersituation gibt es dann ein neues.
Okay, vielleicht haben wir das bei uns im Unternehmen gesperrt.
Ich bin mir sicher, dass sie es bei uns im Unternehmen auch gesperrt haben. Ohne zu gucken, bin ich mir sicher.
Ja.
Weil sonst wären da einfach schon 20 Millionen.
Ja, vermutlich, ja.
Ansonsten guck mal im Emoji-Menü ganz nach rechts, da sind die.
Okay.
Okay. Nee, aber sonst haben sie sich echt gut eingelebt, erkunden die Wohnung total neugierig, also laufen überall rein. Irgendwie die Kinder haben so ein Bett, so ein Hochbett mit einer Rutsche. Und die eine will immer die Rutsche hochrennen. Und wenn sie oben ist, setzt sich wieder hin und rutscht runter. Und dann rennt sie wieder hoch. Ja. Also, ja, sehr schön. Die kleine Tochter hat noch ein bisschen Angst, weil sie irgendwie, es ist halt sehr schlimm empfindet, wenn sie mal so eine Kralle abkriegt, die nur ganz zart piekst. Und diese Babykrallen, die sind halt schon echt, ja.
Die sind spitz.
Spitz. Ja. Nö, aber sonst sind die sehr gut. Können schon auf 12 Wochen können auf den Tisch hüpfen. Wo du denkst, oh Mann, muss das jetzt schon sein? Ja.
Ja, warte mal ab, bis sie ausgewachsen sind, dann springen die auf einen Kleiderschrank auf, vom einfach mal so drauf.
Ja, wahrscheinlich. Heute Mittag habe ich ihnen was zu fressen gemacht, stand in der Küche und dann kratzt sie an meinem Bein und dann rennt sie an mir hoch, setzt sich auf meine Schulter und guckt zu. Im Stehen.
Du bist so lange lustig,
12 Wochen bis sie
das Katze. Das erste Mal macht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen teureren Anzug trägst oder so und sie rennt an dir hoch.
Ja, oder keinen.
Oder das.
Kommst gerade vom Laufen zurück. Ah, hallo Herrchen, hüpf. Bitte nicht.
Ja. Ich find's aber lustig, wenn so Katzen so ihre 5 Minuten haben am Tag, wo dann plötzlich beschlossen wird, jetzt gehe ich komplett gaga, laufe ich quer an den Wänden lang und renne 5 Minuten, als wäre mir komplett jetzt besinnungslos Alarm im Kopf. Das finde ich immer sehr lustig.
Wände hochklettern. Wir haben so ein paar so verputzte mit so ganz rauen Putz.
Machen sie?
Da laufen die hoch, ja, bis auf meinen Kopfhöhe.
Das kenne ich nur, wenn Katzen wirklich in Panik sind, dass sie so an der Wand, weil das ja dann auch echt unangenehm für die Krallen ist.
Nö, der ist in den Keller gegangen, hat sich umgeguckt, hat diese Wand angeguckt und ist hochgerannt. So, okay. Gut, ja.
Nicht schlecht. Ja, cool. Also meine Kinder haben deine BeReals gesehen, wo die Katzen zu sehen waren und sofort wurde gefragt, wann wir einen Besuch bei euch einplanen können. Ja. Ich habe dann versucht, sie auf nach dem Urlaub zu verdrücken.
Ja, das wird schon sehr knapp.
Aber das wurde nachhaltig mehrfach gefordert.
Komm da vorbei, ja. Ja, jetzt sind wir auch im Moment noch mit Besuch ein bisschen vorsichtig, weil ist ja doch noch alles neu für die und wenn jetzt da noch eine Horde Leute ankommt. Aber ja, mein Bruder war mal da irgendwie mit seinen Mädels. Das haben sie einfach verschlafen. Oh. Sitzen sie auf dem Sessel.
Blöd für die Mädels von deinem Bruder, aber.
Ja, so, oh, die sind aber süß. Ja, du kannst ruhig streicheln. Und irgendwie, wenn die schlafen und man die nur berührt, fangen sie sofort an zu schnurren. Das finden sie immer so. Sehr gut, ja. Also, Katzen, ich weiß nicht, ich war ja, oder hatten wir das erzählt hier? Wie ist dazu? Nee, gar nicht, ja. Ich bin ja eigentlich eher, also aufgewachsen mit Hunden immer. 2 Hunde hatten wir früher hintereinander. Und war auch irgendwie nicht der Überzeugung, dass man jetzt unbedingt Katzen bräuchte, sondern eigentlich will man in Anführungsstrichen ja einen Hund. Aber meine Mädels waren da irgendwie anderer Ansicht. Als erstes war es 2-2. Irgendwie die Kleine war auch eigentlich Team Hund. Aber irgendwann haben sie dann überredet und naja, jetzt sind hier die 2 Katzen eingezogen.
Oh Stefan, das eine schließt das andere ja nicht aus. Kannst ja.
Hab ich auch schon gesagt. Das wäre
sensationell. In 2 Jahren kommen da noch ein Hund dazu.
Ja, ja. Der Hund, der sich dann so verhält wie so eine Katze, weil er nur von den Katzen erzogen worden ist und so Kram.
Das kenne ich von TikTok, das ist super lustig.
Ja,
das ist wenn sehr lustig, Hunde dann auch sich in Kartons reinsetzen und so.
Ja, genau. Hunde wedeln mit dem Schwanz und ist total bedrohlich und so Kram. Ja, das können die ja kopieren. Ich habe das auch schon von Katzen gesehen, die dann irgendwie die Hunde kopieren. Ja.
Ja, bei uns gibt es so ähnliche Diskussionen, die meine Frau ist Team Katze und ich wäre eher Team Hund. Aber dann passieren auch immer wieder so Sachen, dass sie mir irgendwie lustige Hundevideos auf Instagram weiterleitet, wo ich mir dann so denke, was mache ich jetzt mit dieser Information? Das ist doch,
dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht doch einen kleinen Hund irgendwo finden.
Ja, klein ist ja schon das blöde Wort in dieser Liste. Der muss ja schon ein ernsthafter Hund sein.
Ja.
Aber gut, das ist eine Diskussion für einen weil anderen Tag.
Da kannst du dann irgendwann, gibt es dann eine Kapitelmarke Hunde oder vielleicht auch nur Hund.
Genau.
Ja, Daniel, du hast eben schon dieses Social Media nebenan angesprochen und auch über deine Agentur. Mhm. Ich bin ja Social Media mäßig sehr raus und der Jan wird regelmäßig eingeladen, um uns über Sprache aufzuklären. Kannst du uns oder mir vielleicht, der Bob ist ja noch viel mehr drin als ich, ein bisschen mit Social Media helfen? Also ich freue mich immer, wenn ich deinen Newsletter, wo gibt's den? Substack oder sowas?
Genau, Substack ist so eine Newsletter-Plattform, Herzschlag der Plattform.
So heißt deiner? Nee, deiner heißt Privatsprache.
Doch, so heißt man.
Ach, deiner
heißt. Ja, also privatsprache.substack.com, also bei Privatsprache bin ich halt immer und überall, aber der offizielle Titel ist Herzschlag der Plattform. Das war so ein ChatGPT-Titel, weil ich dachte, wie kann man einen Newsletter nennen? Bin ich so richtig glücklich damit, aber jetzt heißt er so.
Ja, wo du immer so zusammenfasst, was auf Social Media passiert ist und wenn.
Genau, in dieser Woche so.
Genau. Muss ich mein Twitter-Account wieder anschalten, um so Sachen dann doch peripher mitzubekommen? Oder gibt's irgendwas, außer jetzt natürlich dir, dem ich folgen sollte, um so ein bisschen wieder mit dabei zu sein? Und ich denke, nebenan ist es nicht, oder? Kommt wirklich lustige
Sachen. Also nebenan.de ist, ich sagte, der neue heiße Scheiß, das wird noch ganz groß rauskommen. Die gute Botschaft ist, Twitter brauchst du auch gar nicht.
Yes.
Weil Twitter ist tot. Die haben lustigerweise jetzt gerade letzte Woche gab es seit Ewigkeiten mal so das eine große Twitter-Meme wieder, als da, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so ein
Nein.
sehr männlicher Mann seine Morgenroutine geteilt hat und das ganze Internet ist einfach nur gestorben vor Lachen. Das fing an mit, er hat irgendwie Tape, wirklich so Entführungstape auf dem Mund, wenn er aufwacht, damit er halt nachts gezwungen ist, durch die Nase zu atmen, weil das ja viel gesünder ist.
Was?
Es ist komplett absurd alles. Es geht irgendwie von morgen, er steht auch irgendwie so um 4:30 auf oder so und macht dann halt irgendwie bis 9:30, wenn er am Schreibtisch sitzt, macht er irgendwie fünfmal, tunkt er den Kopf in irgendwelches Eiswasser, er schmiert sich, genau, mein Favorit ist, er isst eine Banane, nimmt dann die Schale und schmiert sie sich ins Gesicht, weil das angeblich gut für die Haut ist oder so.
Okay.
Fantastisch.
Das ist als Comedy angelegt oder?
Nee,
das war tatsächlich so
aus dieser Manosphere, so Self-Optimation, da gibt es so ganz viele von diesen Leuten. Aber der Rest des Internets hat sich halt nur, es gibt tausend Parodien darauf, wie halt irgendwelche Leute irgendwie, 10 Uhr aufstehen, Energy Drink, erstmal 2 Stunden Timeline checken. Das ist meine Morgenroutine. So als Antwort darauf. Aber das war wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten, dass mal wieder Twitter mit was anderem als irgendwie Hass oder so relevant war. Von daher, Twitter kannst du sein lassen. Ich habe hier im Katzenthema habe ich nochmal, um nochmal so ein Einzelmeme aufzugreifen. Mhm. Tatsächlich fiel mir ein, es war auch so vor so ein paar Wochen, war Mischief's Adventure in Plymouth ein großes Thema. Es ist eine Facebook-Gruppe.
Facebook?
Ja.
Hey, mach mich nicht schwach.
Das war tatsächlich so eine Selbsthilfegruppe von Anwohnern in Plymouth, weil es da einen Kater namens Mischief gibt, der halt einfach so die komplette Nachbarschaft terrorisiert dahingehend, dass der halt überhaupt der ist halt voll der Kommunist und akzeptiert kein Privateigentum und bricht die ganze Zeit in irgendwelche Wohnungen ein und macht da Blödsinn. Ist aber halt total gut gepflegt, also der gehört halt irgendjemandem und die tauschen sich darüber aus. Das Ding war nur, dass diese Gruppe nicht damit gerechnet hat, dass das so ein enormes Medienecho kriegt, weil irgendwie das ganze Internet halt auch komplett drauf abgefahren ist und dann waren die komplett überfordert und haben die Gruppe dicht gemacht, weil sie sagten so, sorry Leute, so war das nicht gemeint, so wir haben hier irgendwie mal 300 Leute und ihr letzter Stand war über 23.000 Mitglieder hatte diese Gruppe, so. Weil alle wissen wollten, was macht Mischief wieder. Also das ist tatsächlich aber eine gute Frage, dadurch, dass Elon Musk halt Twitter als so diesen zentralen Hub für so Internetkultur kaputt gemacht hat, hat sich das so sehr ausdifferenziert. Ich persönlich bin sehr großer Reddit-Fan geworden.
Die sind doch auch böse.
Ja, der ist CEO, aber die Reddit-Kultur ist halt sehr anders. So, die sind, also beispielsweise gab es jetzt auch Elon Musk wohl persönlich den Reddit-CEO bedroht hat, dass er da härter moderieren muss. Und dann gab es so eine Regel neue, dass schon das Liken von Inhalten, die gegen die Community-Richtlinien verstößen, dass das schon zur Sperre führen kann. Und auf Reddit gibt's halt sehr viel so Content, der Luigi Mangiore, diesen Attentäter aus, der diesen Health CEO ermordet hat, irgendwie halb ironisch
glorifizieren.
Ja, ja. Und dann gab es halt als Protest gegen diese Aktion so lauter Posts, so nothing harmful, just a hat. Und dann halt so ein Hut von Luigi aus hier aus Mario und Luigi, genau. Oder es gab halt irgendwie nothing harmful, just a pizza place. Und dann halt eine Pizzeria, die Luigi hieß. Und so, das ist so ein Dauerthema, dass halt sich die, dass der CEO so einen Kleinkrieg gegen die Community auf Reddit fährt. Und
der hält sich dann dran, was ja, Elon...
Nee, ja, genau, das war so der große Skandal. Und insgesamt, der ist halt, der will halt auf Teufel komm raus diesen Laden kommerzialisieren und deswegen versteht er so seine eigene Community nicht. Aber, also, Reddit war früher mal so, ich habe da irgendwie vor 15 Jahren schon mal reingeguckt, da fand ich das sehr unangenehm und es gibt auch immer noch sehr unangenehme Plätze auf Reddit, aber es ist tatsächlich so, da ist sehr viel so auch so von diesem Schmunzel-Twitter ist irgendwie so abgewandert nach Reddit. Also es gibt so wunderschön, es gibt so das Subreddit, deutsche Subreddit, einfach Rentner zeigen auf Dinge, wo einfach nur Zeitungsartikel, Bilder aus Zeitungsartikeln, wo Rentner irgendwie auf irgendwelche Schilder zeigen oder so, weil halt irgendwie in ihrem Ort irgendwas ist oder so. Und oder Accidental Renaissance, so irgendwelche Pressefotografien oder so, die zufällig aussehen wie ein Renaissance-Gemälde. Lauter so Nischen-Communities gibt es, die, wenn, wo du dir dann halt so ein Menü zusammenstellen kannst, sodass du dir eine sehr schöne Timeline erstellen kannst. Das wäre so mein Privattipp. Also kommt nach Reddit, aber sucht euch die richtigen Subreddits aus. Dann kann man sich ein sehr schönes Menü da zusammenstellen.
Ich glaube, ich bin da noch in den falschen Themen unterwegs. So 3D-Drucken und Gridfinity und
Home Assistant. Ja, aber das ist ja auch geil. Das sind halt auch so Nischenthemen zu irgendwas, wo du dich halt voll reinnörden kannst. So. Aber es gibt
dich
halt
und reinnörden?
Naja, du ja. Nie. Aber wenn du mehr so auf dem Laufenden bleiben willst, was halt irgendwie im Internet abgeht, dann finde ich, haben tatsächlich Newsletter so das alte Twitter abgelöst, wo ich so ein halbes Dutzend abonniert habe und da mich irgendwie auf dem Laufenden halte. Mein absoluter Lieblings-Newsletter ist Garbage Day, der halt auch so ganz viel so Internetkultur, aber auch so versucht, so größere Zusammenhänge darzulegen, sehr politisch auch. Leider ein bisschen inaktiv in letzter Zeit war Today in Tabs, der einfach auch nur so auf so sehr humoristische Art und Weise dargelegt hat, was so heute los ist im Internet und dann halt irgendwie alle seine Tabs, die er geöffnet hat, einmal in so ein Newsletter reingekippt hat. Und UserMag ist auch so ein dritter Newsletter, den ich auch sehr schön finde, der auch oft so ein großes Thema hat.
Wie hieß es?
UserMag. Und ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, die Newsletter-Autorin. Die hat immer so ein großes Thema, was sie, worüber sie schreibt. Und dann hat sie aber noch so ganz viele irgendwie Links, die sie teilt von anderen Sachen, die gerade und wichtig sind. Ich glaube, das sind so die meine drei liebsten Newsletter. Und dann gibt's halt so Casey Newton oder so die ganzen die großen, also was so wirklich so, die so Millionen Abonnenten haben, die...
Das ist dein Beruf. Ich kenne davon gar nicht. Es tut mir echt leid. So. Ja, also die sind ja eh klar.
Okay. Der Plattformer Newsletter von Casey Newton, das ist wirklich so das Flaggschiff, dass der... der macht halt investigativ Journalismus rund um Social Media und auch ganz viel KI und so, und der hat halt zum Beispiel damals eine Riesenwelle gemacht, weil er sich sehr sehr, sehr lautstark von Substack, wo ich ja leider noch bin, verabschiedet hat, weil er eben der Meinung war, dass Substack nicht genug gegen Nazis macht. Mhm. Aber der ist normalerweise gar nicht so politisch, deswegen war das, glaube ich, auch so ein Fanal. Also, weil sonst macht er wirklich so sehr viel, was geht gerade in der Tech-Industrie, was sind so die neuesten Entwicklungen, und also das ist wirklich schon wie eine Tages- oder eine Wochenzeitung, so einfach, weil der ein Millionenpublikum hat. Der ist schon, wenn du so im Social Media unterwegs bist, ist der Plattformer-Newsletter so das bekannteste wahrscheinlich.
Hm. Ja, also so habe ich jetzt mich mal auf dem Laufenden
aufgeklickt, ja, vielen Dank.
Ja, und das ist so, ich informiere halt da so wohl mein Team immer, was gerade wichtig ist, weil wir halt ja halt Social Media machen und so am Ball bleiben wollen.
Sind die deine Kollegen dann auch alle so interessiert an Memes und kennen die alle Sachen dann schon, oder macht ihr da ein Daily,
wir sind ein großes Team,
wo ihr die neuesten Memes tauscht, oder?
Im Weekly, so haben wir das, und es ist
sau lustig, oder?
Auf jeden Fall.
Was bei uns so, nee, jetzt nicht wieder mit den Memes anfangen, dann hängen wir wieder eine Stunde fest. Ist bei euch einfach so ein fester Tagesordnungspunkt, damit wir auch alle dazu, grandios.
Ja, aber das Interesse ist unterschiedlich groß, weil die halt auch verschiedene Aufgaben haben. Also weißt du, es gibt Leute in meinem Team, die sind nur für Reporting zuständig, die halt da irgendwie Zahlen schubsen. Vielleicht haben die weniger Interesse, will ich ihnen jetzt nicht unterstellen. Ich weiß, da sind auch manche richtig tief im Meme-Game. Mhm. Aber oder andere, die halt irgendwie halt redaktionelle Beiträge erstellen, so die, ja, also das ist so. So verkaufe ich es halt auch immer unseren Kunden, dass wir durch die Vielzahl der Interessen sehr breit aufgestellt sind.
Mhm.
Ja. Aber genau, ich mache mir das immer so zur Aufgabe, dass ich so das größte Thema der Woche raussuche und präsentiere. Oder jetzt, wir haben im Vorgespräch schon drüber geredet, gerade habe ich eine Praktikantin, und der habe ich jetzt heute als Hausaufgabe, oder soll sie morgen früh vorm Team-Meeting vorbereiten, dass man ja jetzt mit ChatGPT Ghibli-Memes erstellen oder Ghibli-Bilder erstellen kann im Ghibli-Style, und dass sie da mal recherchieren soll, was so das Netz dazu sagt, was so die Kritik daran ist, was so die besten Memes darunter sind.
Oh, das habe sogar ich schon gehört.
Ja, das war ein ganz großes Thema diese Woche.
Ja. Da konnte man nicht drauf vorbeikommen. Ich habe gerade mal so, als ich hier Rentner zeigen auf Dinge geguckt habe, wo übrigens auch Leute dabei sind, die definitiv noch keine Rentner sind, ist ja fantastisch, was an der Seite einfach bei ähnliche Subs angezeigt wird. Tiere schauen auf Essen, finde ich gut. Ganz viele Katzen, die Essen angucken. Aber bitte laminiert, auch sehr,
ja,
sehr schön. Aber,
oh ja, auch, das ist auch sehr schön. Das ist wirklich gut.
Großer Fan von. Da geht es nur um absurde Schilder in dem Subreddit.
Und dann auch eins, wo ich voll mit ganzem Herzen dahinter stehen kann: Pferde sind Kacke.
Was sie sagen immer, Hafer, diese Haferräder oder Hafer, ich weiß nicht, irgendwie, Hafermopeds, genau so nennen sie das immer in der Subreddit. Die Hafermopeds machen wieder irgendwas.
Ja, Hafermoped nicht zu verwechseln mit einem Fichtenmoped. Das ist ja bekanntlich eine Kettensäge. Shitty Playgrounds ist auch schön. Einfach Fotos von schlechten Spielplätzen, die wirklich sehr traurig sind teilweise. Das ist fantastisch. Ja, wenn man Kinder hat und öfter auf Spielplätzen rumhängt und deshalb selber zumindest mal so eine eigene Skala im Kopf hat, so guter Spielplatz, mittelguter Spielplatz, schlechter Spielplatz, da sind wirklich traurige Dinge dabei.
Ja, speziell für uns, unsere Alterskohorte, finde ich auch gut. Ich bin 40 und das ist lustig, wo lauter so WhatsApp-Witze geteilt werden, die halt wirklich so fremdschämig sind.
Ja.
Okay, das mit dem
Riser. So, das Problem, Beispiel, das Problem, was
Riser,
ich mit
Riser
halt
hab, Bob, das sagt dir was. Riser, der Vergnügungsplanet aus dem Star Trek-Universum, ist halt so ein lustiges Star Trek Reddit, wo es halt nur um irgendwelche Memes rund um Star Trek geht. So. Wo halt hier, random Star Trek Quote, 7 of 9, you became sexual aroused in my body. Wenn du die Folge gesehen hast, weißt du, worum es geht. Wenn nicht, denkst du dir, what the fuck?
It is weekend. Fun will now commence. Oder so.
Genau.
Das Bild, was jeden Freitag gepostet wird. Mein Problem mit Reddit ist halt, das, was du vorhin dargelegt hast, der CEO will das kommerzialisieren und versteht seine eigenen Links nicht. Und es ist natürlich schön, dass die Community, die schon da ist, da so subversive Rebellion fährt, weil was bleibt ihnen noch anderes übrig? Aber mir, der ich noch nicht aktiv da bin oder zumindest nur ganz, ganz selten, widerstrebt es halt, jetzt da noch hinzugehen, weil
verstehe ich.
Da kann ich subversiv sein, wie ich will. Am Ende spiele ich dem CEO in die Hände. Je mehr Leute da sind und je mehr da gepostet wird, umso kommerzialisierbarer ist der ganze Käse. Und deshalb macht es mich traurig, dass dieser ganze Fun, den du gerade dargelegt hast und wo ich auch völlig dabei bin, wie gesagt, selber gerade eben beim Durchklicken viel schmunzeln und mich stummschalten zum Lachen müssen. Aber das braucht eine andere Heimat, eine, die nicht, wo nicht ein CEO dahinter steht, der einfach ein Doofus ist.
Genau, es gibt die Fediverse-Alternative Lemmy, was die Open-Source-Variante quasi ist,
Von
Reddit. Genau, das ist mein Problem mit Lemmy. Ist halt so mehr rollende Büsche in Wüsten, die man da sieht.
Ja.
Das ist halt das Problem unserer Zeit, dass wir halt diese, was Twitter mal war früher so als zentrale Plattform, wo man auch irgendwie Spaß haben konnte. Und es gab ja auch da jede Menge Probleme, aber irgendwie war es trotzdem noch irgendwie mein Lieblingsort damals, aber das gibt's halt jetzt gerade nicht mehr. Von daher, Stefan, Lösung, halt dich fern von Social Media, ist das Gesündeste.
Wahrscheinlich. Wobei ich muss sagen, also Mastodon und Blue Sky finde ich irgendwie vergleichsweise okay. Der Battle ist wahrscheinlich noch nicht ausgestanden, wer da jetzt irgendwie am Ende, vielleicht wird das auch nie sein. Aber es ist auf jeden Fall besser nicht.
Bob, ich habe da, glaube ich, eine App-Empfehlung für dich, wenn du sie noch nicht kennst. Kennst du noch nicht Open Vibe?
Natürlich kenne ich Open Vibe, aber es ist halt
eine gemeinsame Timeline aus Blue Sky und Mastodon. Und dann ist mir das doch egal, wo die Leute meinen, was ihr Netzwerk ist.
Ein Stück weit ja. Ich glaube, das führt zu weit, wenn wir jetzt da ganz tief einsteigen, aber so eine Unified Timeline ist nicht dasselbe wie ein Netzwerk.
Ja, das ist schon recht.
Aber ja, das ist nah dran, das stimmt schon. Ich benutze das mehr als so ein, ich tröte hier mal was raus in die Welt Kanal, wo ich dann das Ding gleich auch noch nach Threads und sonst wohin poste. Erstaunlicherweise finde ich es dann immer lustig. Ich kriege dann irgendwie auf Blue Sky hat das Ding dann 6 Likes, auf Mastodon hat es 1 Like, obwohl ich da 5-mal so viel Follower habe. Und dann hat es auf Threads plötzlich 7.900 Views und 20 Likes, wo du dir dann denkst, okay, irgendwas ist da weird mit diesen Algorithmen. Also ich poste irgendeinen Nischenscheiß, wo ich normalerweise nicht mit mehr als 2 Likes rechnen würde. Und auch nicht mit mehr als 500 Views. Und auf Threads geht das Ding dann mit 4-5-stelligen Viewzahlen nach einem Tag raus, wo du denkst so, was macht dieser Algorithmus mit diesen Posts? Aber dann hat es trotzdem nur 5 Likes. Also es fliegt offensichtlich an ganz vielen Leuten vorbei, die alle von meinem Post gelangweilt sind, was auch völlig okay ist. Aber da merkt man dann so, da ist da diese Metamaschine dahinter, die da irgendwas Algorithmisches mit tut. Was halt so Mastodon nicht tut.
Ja, auf jeden Fall. Also wobei ich das Gefühl habe, dass Threads noch viel stärker versucht, TikTok zu sein. Ach ja, Stefan, ich weiß, das ist nun wirklich ein Moloch, aber TikTok ist eigentlich mein absolutes Lieblingsnetzwerk, weil TikTok ist schon der Ort, wo Netzkultur geprägt wird im Augenblick, was so der Taktgeber ist von dem, was jetzt gerade wirklich cool ist. Das macht TikTok im Augenblick. Und man muss sich so ein bisschen reinfuchsen und man muss auch
weil es sehr süchtig macht, Kontrolle irgendwie reinbringen. Also ich benutze zum Beispiel TikTok ausschließlich auf dem Klo, sonst nirgends. Und dann finde ich es sehr schön. Und wenn du dann halt mal so angefangen hast, den Algorithmus zu trainieren, und das versucht halt Threads ganz stark, so dieses, dass der Algorithmus dir irgendwie Dinge vorschlägt. Nur bei Threads ist es grausam, finde ich. Aber
nur
dadurch wird
Klick,
halt so...
Nur Ragebait und sowas.
Ja, yeah, genau. Schön. Genau, und aber
oder so Engagement
hast du halt, genau, hast du das so einzelne Posts, da hat halt jemand irgendwie 5 Sekunden lang drauf geguckt und dann wird er mehr gepusht von Threads so. Und so Entscheidungen macht der Algorithmus, ja. So ganz absurde Sachen. Aber ich finde, also so schlimm ich Threads finde, viel besser als Instagram. Instagram kam ich nie mit klar, ich habe nie verstanden, was der Algorithmus irgendwie, welche Regeln der hat. Und das kann man bei Threads zumindest verstehen, so, ja, wenn irgendjemand in irgendeiner Form interagiert mit diesem Post, dann wird er plötzlich groß ausgespielt. So. Ja.
Ja. Ja, das ist bei Threads sehr offensichtlich, dass Interaktion den Algorithmus triggert, weil das halt alle Leute jetzt auch gamen und das halt super funktioniert.
Genau, jede halt Frage wird einfach
vollkommen einfach bescheuerter Engagement-Bait gepostet wird.
Also ich lese überhaupt nicht Threads, weil ich was ist auch so, Garbage Day hier, den Newsletter, den ich eben schon empfohlen hatte, der hat es mal irgendwie das Gas-Leak-Network genannt. So, es gibt in Community diesen Witz in der einen Staffel, wo Dan Harmon gefeuert war, Staffel 3 ist es, glaube ich, und in Staffel 4 fängt so damit an, erinnert ihr euch noch letztes Jahr, als wir alle komisch drauf waren wegen dieses Gasleaks? Und genauso fühlt sich Threads an einfach.
Ja, es wird einem halt bei Instagram auch immer mit reingehalten noch, was ich sehr anstrengend finde, wo ich aber doch hin und wieder drauf reinfall. Die Idee mit dem Klo ist gut, allerdings fürchte ich dann einfach sehr viel eingeschlafene Beine.
Der Christoph war doch schon bei meinem Arzt sogar, oder?
Oh Gott. Das ist dann auch keine Lösung.
Gibt's eigentlich, da gibt es auch mit Sicherheit so ein medizinisches Syndromnamen oder so. Haben Sie sowieso Syndrom? Kann das mal bitte jemand, der das weiß, in die Kommentare schreiben, wie das heißt. Ja, Threads Evil. Instagram ja auch Evil. Kam ja jetzt gerade dieses Buch raus von der Ex-Meta-Mitarbeiterin, jetzt habe ich ihren Namen leider nicht verraten, weil ich es nicht darauf vorbereitet.
Auch nicht, aber Careless People ist das Buch.
Careless People, genau, heißt das Buch. Und da gab es ein Interview, was sie gegeben hat. Mittlerweile ist sie ja gerichtlich oder durch anwältliche Intervention dazu gezwungen, dass sie keine Promo mehr für ihr Buch machen darf.
Oh wow.
Aber sie hat ein Interview gegeben, bevor das Buch raus war. Und dieses Interview ist in einem Podcast festgehalten, den kann man auch immer noch hören. Vielleicht kann ich den Link raussuchen. Den habe ich mir angehört und da sind halt so Stories drin. Meta hat das dann später irgendwie, hat dem widersprochen und gesagt, das haben sie vielleicht mal getestet oder so, aber das haben sie nicht, sei nicht im Einsatz, diese Art Technik. Aber wenn man nur mal drüber nachdenkt, dass sie das vielleicht mal hatten oder es in Erwägung gezogen haben oder so, da ist eine so eine Story in diesem Podcast drin, wo sie erzählt, dass der Algorithmus darauf reagiert, zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen, war jetzt das Beispiel, oder ein 15-jähriges Mädchen, macht ein Selfie, lädt den hoch und löscht ihn dann wieder.
Mhm.
Und dieser Moment, wo der Algorithmus merkt, sie hat den Selfie, also das weiß die App ja, wo du die vordere Kamera benutzt, also ist das ein Selfie, da ist vermutlich ihr Gesicht drauf und sie löscht den wieder. Und diesen Trigger zu interpretieren als, sie findet sich nicht schön und das zu benutzen, um dann Beauty-Ads einzuspielen und diesen Werbeplatz quasi direkt zu verkaufen in Verbindung mit, hier ist ein Werbeplatz für jemand, der gerade der Meinung ist, dass er nicht schön ist. Das ist so super evil. Krass. Das ist einfach so ultra evil.
Das ist, also Meta ist so ein Moloch, da könnte ich 1000 Geschichten erzählen.
Das ja, glaube ich dir. Ja, und auch wenn sie dann am Ende sagen, ja, das machen wir nicht mehr und das haben wir irgendwie bla 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 irgendwas, bla, das egal. Ist
kompletter Bullshit.
So, ja.
Es ist allein, sie haben irgendwann den Switch von, also dass sie einfach dieses Monthly Active Users ist ja eigentlich so die Währung bei Social Media. Wie viel hast du die? Und da haben sie ja irgendwann nicht mehr die Wachstumszahlen hingelegt bei Facebook vor allem, um weiter ihre Aktionäre glücklich zu machen. Und sind dann umgeschwenkt auf die Metrik Meaningful Interactions, nennen sie die. Und das ist einfach, je mehr Radau unter einem Post ist, desto besser ist das, weil das macht dann halt einen größeren Ausschlag in ihrer Statistik, die sie ihren Aktionären vorlegen kann. Aber das führt halt dazu, dass sie auf Facebook bevorzugt halt irgendwelchen extremistischen Scheiß ausspielen, weil der halt besonders viele Kommentare kriegt. Und das dann halt für sie meaningful interactions sind. Aha. Und so, also das ist so widerlich einfach. Das ist wirklich so ein Scheißladen.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob TikTok mit chinesischen Government dahinter nennenswert besser ist.
Nee, ich sag ja, also das ist wirklich alles Pest und Cholera. Wenn, dann sucht euch kleine Communities. So, Foren sind wieder am Kommen, irgendwie eben Newsletter oder sowas, die ja dann auch oft irgendwie irgendwelche Kommentarfunktionen haben. Podcasts, so, das sind so, wo du halt kleine Communities hast und diese Community eben da Wert drauf gelegt wird, dass da ein schöner Umgangston herrscht. Das ist so das Mittel, was ich eben auch in meinen Präsentationen sage, dass dahin sollen wir gehen. Weil diese großen Massennetzwerke, die sind schlimm.
Amen. So, weiter. Was haben wir noch?
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder viel über Social Media gelernt. Und die Sache mit den Newslettern, vielleicht ist es das. Man kann sie ja im Zweifelsfall wieder löschen, wenn man sie nicht intensiv lesen will oder man sich da gelangweilt fühlt. Wir haben uns in der vergangenen Ausgabe nicht nur positiv über Pforzheim geäußert, Bob.
Also jetzt mal, warte, ja, Kirche im Dorf lassen. Wir haben über den Namen gescherzt, mehr nicht.
Ich kann mich an nichts erinnern.
Ich habe den seit 20 Jahren nicht mehr gehört, diesen Witz mit dem Verdauungstrakt der Städte. Und was hast du, ich glaube, du hattest Essen, Dortmund. Nee, du hast eins nicht vergessen. Es ist
Darmstadt, Pforzheim, habe ich gesagt.
Ja, genau. Essen, Dortmund.
Darmstadt. Ach so, oh Gott.
Bitte, das gehört noch dazu.
Okay,
ja.
Okay, der Joke der Woche, was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet erschaffen hat?
Ich dachte, wir sind noch nicht beim Dead-Joke, aber ich weiß
nicht. Aber der muss jetzt hier hin an der Stelle.
Ja, okay. Ja.
Essen ist fertig. So, weiter.
Ja, genau. Jedenfalls
wir wurden kritisiert. Oder?
Wir wurden freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja einen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Pforzheim befasst.
Ja.
Und die liebe Becky hat uns Ugly Pforzheim aus der ARD Mediathek empfohlen und ich habe jetzt da mal reingehört und es ist schon so ein sehr lustiger Personality-Podcast, weiß nicht. Es ist halt eine Person, die sich darüber Gedanken macht, warum das so einen schlechten Ruf hat und dann hinfährt und mit allen möglichen Leuten, die da leben und arbeiten, über ihre Stadt spricht und was gut ist und was nicht gut ist. Ich bin auch erst zur Hälfte durch. Und hochproduziert, sehr gut gemacht, klingt ganz klar nach ARD Mediathek, kann man gut anhören. Also ich denke, ich werde das gleich noch weiterhören.
Und fährst du jetzt nach Pforzheim?
Nee.
Ich war schon mal in Pforzheim. Ich bin da mal runtergefahren von der Autobahn, hab da getankt. Zählt das? Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber... Immerhin.
Ich war auch noch nie in Pforzheim, aber ich hatte jetzt im vergangenen Wintersemester ein Studienprojekt im Rahmen meiner Arbeit mit Studierenden der Uni Pforzheim und das waren Top-Studierende. Ich kann da nichts Schlechtes sagen.
Das sagen die auch, dass sie einen sehr, sehr guten Ruf hat, die Uni in Pforzheim. Also ich weiß, dass irgendwelche Tanzweltmeister oder deutsche Meister mal aus Pforzheim gekommen sind, aber das ist auch schon sehr lange her. Da ist für mich die Stadt zum ersten Mal aufgetaucht. Ohne zu wissen, wo die überhaupt liegt, aber wenn man sie reden gehört hat, wusste man, wo es liegt.
Ja,
ja. Also, wer sich auch über Pforzheim wundert, Ugly Pforzheim.
Ich finde halt nur den Namen so, das ist halt, der Witz schreibt sich halt von alleine. Ich meine, warum nennt man deine Stadt so? Ja, dass man das jetzt nicht mehr umbenennen kann, ist mir auch klar, aber
Es ist ja vor allen Dingen, ich habe irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ist, aber ich habe irgendwann mal die Geschichte vom Affentorplatz in Frankfurt nachgeschlagen. Und das ist ja auch, dass das nichts mit Affen und Toren zu tun hat, sondern das
bildet sich so historisch. Das ist ja nicht Pforzheim, von daher ist es ja schon richtig.
Ja.
Seid ihr schon mal mit der S-Bahn nach Darmstadt gefahren?
Du meinst jetzt den Halt Wixhausen.
Genau.
Das ist,
das war ja auch. Ja, aber das ist auch so.
Es gibt halt
auch
so
mit
Orte,
Darmstadt. Ich finde, da lachen sich so viele Leute kaputt, aber irgendwie, ja, das ist halt das Dorf da unten.
Das Dorf, genau.
Das ist ein bisschen gemein, aber.
Ganz nett.
Ja, ja. Ich habe 2 Semester da studiert. Aus Gründen nur 2.
Warum weiß ich da nichts von?
Ja, bevor wir uns kennengelernt haben.
Ah, ist interessant. Ja. Was hatte ich denn dahin verschlagen?
Das führt jetzt zu weit.
Die Uni Darmstadt hat ein online schwarzes Brett und als ich da das letzte Mal hier innerhalb von Frankfurt umgezogen bin, habe ich da eben Umzugshelfer gesucht und habe irgendwie so ein halbes Dutzend sehr muskulöser, junger, sportlicher Studenten, weil ich halt nicht mehr irgendwie meinen Freunden zumuten wollte, dass sie meine Möbel tragen müssen. Und die haben meinen Umzug so geil gewuppt, dass ich denen sogar alle noch irgendwie ein fettes Trinkgeld auf oben drauf gegeben hat. Also auch das, große Empfehlung, dieses schwarze Brett der Uni Darmstadt.
Okay, krass.
Tja, hoffentlich funktioniert's, weil sonst Techniker ist informiert. Gut.
Hey, können wir noch?
Ja, immer.
Ja.
Daniel, du hast, genau. Ach nee, gar nicht, der meint gar nicht uns. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Daniel hat Filmfragen an euch.
Nee, ich habe an euch beide tatsächlich.
Sorry. Ach so, das habe ich dann falsch verstanden.
Nein, absichtlich. Das habe ich falsch formuliert. Ich möchte natürlich, dass sämtliche HörerInnen des Podcasts hier jetzt sofort in die Kommentare gehen und ihre Antwort auf diese Fragen posten. So, ich möchte, was hatten hier in dieser großen kommentierten Folge, das waren 5 Kommentare oder so, ich möchte mindestens 10 Kommentare lesen, wo ihr meine Fragen jetzt beantwortet.
Okay, Folge 870.
Genau, also ich habe ja schon im vergangenen Jahr mit Christiane so eine Box-Office-Wette gehabt, wo wir einfach jeder am Anfang des Jahres sich irgendwie 24 Filme aussucht, immer abwechselnd darf genannt werden und wer dann am Ende des Jahres das größte Einspielergebnis hat, gewinnt und die andere Person muss eine Flasche Champagner spendieren. Ich habe im letzten Jahr gnadenlos verloren. Und es sieht auch dieses Jahr schon wieder nicht so gut aus, weil Snow White so floppt, liegt Christiane schon wieder mit ihrem blöden Captain America sehr weit vorne. Bitte?
Kauf Bollinger, ist gut.
Okay. Naja, aber ich habe noch ein paar Eisen im Feuer. Ich glaube, ich werde das noch rocken. Ich bin sehr stark auf die Kinderfilmschiene dieses Jahr gegangen, weil die waren letztes Jahr die erfolgreichen Dinger. Anyway, wir haben so ein paar Bonusfragen da jedenfalls drinne. Die wollte ich euch stellen. Und zwar die eine Bonusfrage ist: Was glaubt ihr, wird der größte Flop dieses Jahr, Film, der noch nicht erschienen ist, das müsst ihr auswählen und ich werde euch gleich so ein paar vorlesen und ihr dürft ihr dann einen Tipp abgeben, was so der größte Flop eurer Meinung nach wird, so, also der halt unglaublich teuer war, jetzt eben Snow White hat irgendwie 400 Millionen gekostet und bisher 150 Millionen eingespielt, also ist schon hart dabei, aber da sind auch so ein paar andere Kandidaten, die glaube ich gut floppen können. Und die zweite Frage, die ich habe, ist an euch, was glaubt ihr, wird so der TikTok-Film des Jahres? Ich würde, meine These ist so, 2024 war so einerseits Challengers, so ein großes TikTok-Meme, wo halt so lauter Videos dazu produziert wurden. Das andere war Dune 2, wo jede Menge abging. Und
die Firma, ja, das war
genau. Und 2023 war es ganz stark, ach, wie heißt er hier, den Christoph so gut fand, der so Ende des Jahres rauskam, mit diesem, dem Typen, der da bei den Adligen rumhängt. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, genau, Saltburn, das war 2023 der große TikTok-Film, würde ich sagen. Genau, das, ich werde euch jetzt gerne so ein paar Filme vorlesen und ihr müsst sagen, was ihr tippt. Und ich werde euch in die Liste aufnehmen und das dann am Ende des Jahres auch bekannt geben oder Anfang 2026, wer da am besten geraten hat.
Ah, cool.
Also, ich sag mal, es kommen noch 28 Years Later kommt dieses Jahr noch, Megan 2.0, es kommt ein neuer Superman, es kommt ein neuer Fantastic Four, es kommt ein neuer Conjuring, The Bride, so eine, wobei, ich glaube, der ist verschoben worden, egal, also The Bride möglicherweise, das ist so ein, Frankenstein-Verfilmung. Tron kommt neuer. Tron Ares. Animal Friends. Das sagt mir jetzt nichts. Bugonia ist so ein neuer Yorgos Lanthimos-Film. Ein neuer Predator-Film kommt. Now You See Me 3 kommt. Zootopia 2
das
kommt.
Und zwei kommt noch schon?
Bitte?
Now You See. Ach ja, doch. Now You See Me
3 ist das jetzt schon.
Ja.
Frankenstein kommt auch ein neuer, noch, also ein zweiter Frankenstein-Film. Außerdem Minecraft kommt jetzt noch im April. Thunderbolts, der nächste Marvel-Film. Der letzte Mission Impossible-Film kommt. Es kommt eine Realverfilmung von Lilo und Stitch. Ein neuer Karate-Kid. Ballerina, ein Spin-off von John Wick. How to Train Your Dragon, eine Realverfilmung, ein neuer The Naked Gun Film, Bob.
Oh,
ja.
Ich höre da, ihr zwei.
Ist der nicht mit Niesen?
Ja, genau.
Das wird das super.
Da steht dein Name quasi drauf
auf diesem Film. Ja, auf den freue ich mich schon so lange.
Wolltet ihr nicht zusammen im Spätfilm mal?
Ja. Das ist, steht auf der Liste. Kommt demnächst.
Okay, ja, sehr gut.
The Naked Gun, auf jeden Fall. Neuer Jurassic World Film kommt. Ein neuer I Know What You Did Last Summer kommt. Ein neuer Schlümpfe-Film kommt. Freakier Friday, die Fortsetzung von dieser 90er-Komödie.
Nur Remakes
und zwei Teile. Ja, auf jeden Fall. Das ist das große Ding unserer Zeit. Der zweite Teil von Wicked kommt, ein neuer SpongeBob-Film kommt und der nächste Teil von Avatar kommt. So, und ihr müsst mir jetzt je einen Film sagen, von dem ihr sagt, das wird der größte Flop des Jahres und einen Film, von dem ihr denkt, das wird der TikTok-Film des Jahres. Habt ihr euch alle gemerkt?
Natürlich.
Ja, sicher.
Alle.
Du hättest vielleicht in unser Dokument unten rein kopieren sollen, dann hätten wir nochmal nachblicken können.
Soll ich?
Jetzt ist es zu spät.
Ja, habt ihr, sag einfach mal irgendwas. Ihr könnt
also ich glaube, entweder wird der Flop einer von diesen Marvel oder, also Superman finde ich halt den Blödsinn, deswegen würde ich es behaupten, dass der es
Superman
vielleicht ist. Oder Avatar, dass der so einfach unfassbar nochmal viel Geld und nach dem zweiten hatten die Leute einfach keine Lust mehr und jetzt kann er alleine im Kino sitzen.
Okay, jetzt musst du dich entscheiden, Superman oder Avatar, du kannst nur einen sagen.
Avatar.
Okay, Avatar.
Ich sag, dieser Jurassic World Film wird der Flop.
Na, glaub ich ja nicht. Da spielt hier Dings. Wie heißt sie hier?
Scarlett Johansson. Ja.
Scarlett Johansson spielt da.
Oh, dann haben wir den ja schon fast sicher im Sneakpot.
Ich persönlich habe keinen Bock mehr auf dieses Saurier-Dinger. Ich hoffe, es geht
das
anderen
Leuten auch. Das ist ja schon so mein Guilty Pleasure. Also meine Familie ist schon gezwungen, den mit mir zu gucken. Ja, und was wird so der große Meme-Film dieses Jahr, der TikTok-Film?
Da sag ich jetzt Avatar. Das wird wieder irgendwie so lustige blaue Leute und da wird irgendwas Blödes drin sein und dann, vor allen Dingen 3 Stunden soll der lang sein. Da muss irgendwas
Doofes drin sein. Dass du nicht Naked Gun gesagt hast.
Nee, das ist zu... Glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute, die das toll fanden, die sind alle so in meinem Alter, die memen nicht mehr so viel.
Die sind nicht auf TikTok, meinst du?
Ja, vielleicht.
Mhm. Stefan, was ist dein Tipp?
Ah, ich glaube, du kopier die Liste doch nochmal unten rein. Ist das irgendwie...
Ja, Moment. Hier sind die unveröffentlichten...
Also...
Ja, spricht sich aus.
Ich hatte jetzt gerade nochmal diese Realverfilmung von Lilo und Stitch wegen der berühmten Nudel-Dings-Szene. Ja. Könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es da auch ganz lustige...
Unten im Dokument findest du das jetzt auf jeden Fall. Aber gesehen. Lilo und Stitch ist da eigentlich ein guter Tipp.
Ich habe vorhin, als du es vorgelesen hast, ist mir da noch irgendwas aufgefallen, aber... Nee, dann bleibe ich bei Lilo und Stitch.
Am Ende ist es Zootopia 2, weil die nochmal so ein Ding raushauen wie mit diesem Faultier.
Ja. Das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, dass da irgend so ein visueller Gag wieder drin ist, wie der mit dem Faultier damals. Und der dann durch die Decke geht. Aber das kann genauso gut auch nicht so sein. Also das ist schwierig.
Also ich kann euch ja schon sagen, wie ich das jetzt erhoben habe. Stefan von Kino Korea, den hatte ich im Podcast darüber geredet, der schwankte, ob er jetzt Mickey 17, der jetzt gerade in den Kinos war, von Bong Joon-ho, dem Parasite-Regisseur, nimmt, hat sich am Ende aber für Bugonia entschieden, den neuen Yorgos Lanthimos-Film. Aber bei Mickey 17 habe ich jetzt halt mal geguckt, wie viele TikToks mit mehr als 1 Million Likes finde ich. Und da waren es nur 2. Ist jetzt wirklich für TikTok-Verhältnisse nicht so der Renner. Von daher, ich denke, da geht noch mehr. So.
Okay.
So. Ja, mehr als 2 geht immer.
Mehr als 2 Videos mit 1 Million Likes, genau. Von daher,
die
Leute.
Die Interviews mit dem Regisseur sind immer sehr.
Ich fand vor allen Dingen, also die Werbekampagne bestand bei Mickey 17 vor allen Dingen, Robert Pattinson macht crazy shit in Korea. Das fand ich doch sehr lustig. Also insbesondere, er muss sehr viel scharfes Zeug essen und all so ein Kram. Das war schon alles sehr amüsant.
Okay.
Bong Joon-ho, genau, Interviews immer lustig, weil er mit seiner Übersetzerin kommt und dann aber trotzdem irgendwie immer so ein bisschen Englisch spricht.
Ja.
Das ist immer alles sehr cute.
Das ist auch schön. Sie nennen ihn ja auch immer Regisseur Bong. Also ich möchte auch so. Ich möchte auch bitte, ich werde mal mein Team sagen, sie soll mich auch nur noch Teamleiter Brockmeier nennen.
Ja, schön.
Ach ja.
Philosoph.
Ja, aber nochmal hier an eure HörerInnen nicht. Kommt in die Kommentare und gebt eure Tipps ab. Ich nehme euch in die Liste auf und ihr werdet dann bei mir im Podcast am Ende des Jahres viel Ehre gewinnen. Eine Champagnerflasche gibt es dann vielleicht nicht. Aber vielleicht ein Piccolo.
Oh.
Wenn das mal kein Incentive ist. Sneaker.de Folge 870. Da ist meine Abmoderation schon fertig heute.
Ich hab, wir haben noch 6 Kapitel.
Ja, nee, ein bisschen zurück.
Sie Platz aber noch. Ich sehe jetzt nur gerade, das Avatar erst am 18.12. Das ist natürlich dann schon ein bisschen.
Ja, aber die Kampagne wird ja dann schon rund laufen. So.
Ja, ja.
Das ist, ich bin da optimistisch.
Ah, und 18. bis 31. Da sind da schon die 2 nächsten Memes hinterher noch durchgetrieben durchs Dorf.
Na gut.
Die Rentner schon wieder auf viel gezeigt in der Zwischenzeit.
Wenn du das, und hier, Mission Impossible geht zu Ende, das ist ja auch irgendwie, wie lang, ich weiß noch, dass ich den 2. oder 3. gesehen habe, als ich gerade mit Formationstanzen oder so angefangen habe. Und das ist schon 100 Jahre her.
Ich glaube, ich habe den ersten im Kino gesehen in den 90ern.
Ja, 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 genau sowas.
Ah.
Krass.
Bestätigt, dass er dann zu Ende geht?
Die Wahrheit.
Der heißt auch The Final Reckoning. Also der.
Das heißt, jetzt, also Hand stirbt? Das ist ja, also ich
weiß. Das weiß man nicht, aber ich meine, wie gesagt, er ist jetzt halt auch, wie alt ist er? Irgendwie Ende 60 109 oder so. Oder so, ja. Genau. Und irgendwann kann er halt nicht mehr rennen. So. Das ist ja. Film bestehen ja einfach nur.
Wenn Tom Cruise nicht mehr rennen kann, dann ist seine gesamte schauspielerische
Karriere vorbei.
Bisschen gemacht.
Nichts mehr.
Nee, aber Rennen ist schon so ein Ding bei Ethan Hunt. Also wir müssen.
Auf jeden Fall.
Wenn er nicht rennt, dann ist vorbei. Vielleicht nicht für alle Tom Cruise Filme, aber für Ethan Hunt auf jeden Fall.
No.
Okay.
Sehr schön. Also, wir werden am Ende nochmal aufrufen, dass wir hier die Flops dokumentiert bekommen. Bob, ganz anderes Thema.
Ganz anderes Thema.
Du hast eine Kühlbox gekauft. Du hast letzte Woche gesagt, man möge dir helfen bei der Entscheidung oder so ähnlich, welche Kühlbox denn eine zu kaufende sei.
Kam nix.
Du geshoppt, bevor Antwort kam.
Ich musste jetzt handeln. Ich fahre ja jetzt in Kürze in Urlaub.
Achso,
ich brauche jetzt eine Kühlbox. Und es ist ja ganz gemein. Also du kannst ja heutzutage diese China chinatastischen Kühlboxen, die es überall gibt. Die sind ja teilweise preislich so attraktiv, dass man schon dann immer nochmal sich dann fragt, wie viel Liter Inhalt brauche ich denn so im Urlaub? Und dann stehst du plötzlich davor und denkst dir so, die Kühlbox, die ich bisher hatte, habe ich dann mal angeschaut. Da war noch so ein Etikett zu sehen, wo da stand, dass sie 19 Liter Inhalt hat. Und dann dachte ich so, naja, okay, das war eine passive, also wo du so Kühlakkus reintun musst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich keine Kühlakkus mehr brauche, dann kriege ich ja mehr Zeug rein. Dann wäre das eigentlich irgendwie okay. Bisschen größer wäre immer schöner. Also vielleicht irgendwo so 25 bis 30 Liter oder so wäre vielleicht so die richtige Größe für, um es nicht zu übertreiben, weil man möchte ja, dass das Ding auch nicht völlig unförmig riesig wird. Und dann guckst du und dann Amazon, schlechte Auswahl, außer dem Ebay-Konzern und so. Dann habe ich bei Ebay geguckt und da ist die ganze Palette des chinesischen Kühlbox-Markts verfügbar. Und dann findest du dann irgendwie so Kühlbox 40 Liter. Kompressor, ich habe nur nach Kompressor-Kühlboxen geguckt. Es gibt ja irgendwie diese mit Peltier-Elementen, also thermoelektrisch. Das ist so der Crap, den man früher hatte. Dann gibt es diese Absorber-Kühlboxen, die machen besser kalt, aber die verbrauchen zu viel Strom, aber dafür haben sie irgendwie dieses Feature, dass du sie auch mit Gas betreiben kannst. Und meistens können die so 12 Volt, 230 Volt und Gas. Ist irgendwie so das Ding, was man so in Wohnmobilen eingebaut hat in der Regel. Und dann der neueste heiße Scheiß ist Kompressor-Kühlbox, verbraucht am wenigsten Strom, kann aber nur Strom. Und dann gibt es die manchmal mit Akku. Oder manchmal musst du den Akku halt extern selber mitbringen oder das ist dir egal, du betreibst ihn nur im Auto, dann brauchst du keinen Akku. Und das ist so das ist die Funktionsweise, wie so ein richtiger Kühlschrank funktioniert. Deshalb, das macht für wenig Strom am meisten kalt und die können auch Minusgrade. Das heißt, du kannst theoretisch da auch irgendwie dein Eis an den Strand mitnehmen oder keine Ahnung.
Also für ein paar ordentliche Drinks machen.
Ja, so, das geht alles damit, genau. Solange du genug Strom mitführst. Geht das. Und dann findest du bei eBay so Angebote, weißt du, so 40 Liter Kühlbox, so ist schon mal 10 Liter mehr, als ich jetzt so angepeilt hatte, 200 Euro. Und dann guckst du, selber Hersteller, mehr oder minder selbes Modell, selbe Kühlbox, so nur größer, 55 Liter, auch 200 Euro. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Da kann ich ja nicht guten Gewissens die 55 Liter genau auf den Cent den gleichen Betrag kostet. So. Und dann versuchst du dir zu vergegenwärtigen, wie groß ist eine Kühlbox mit 55 Liter Inhalt. Die hat ja dann auch noch dicke Wände und irgendwo ist ja auch noch der Kompressor. Und also das ist vermutlich ein
großes Auto. Du hast ein großes Auto, geht alles rein.
Ja, das habe ich auch gedacht, aber der andere Gedanke war dann auch so der Bollerwagen, den ich vielleicht mal, jetzt nicht in diesem Urlaub, aber im Hochsommerurlaub dann irgendwann mal, dieses Jahr, nächstes Jahr, egal wann, mit an den Strand rollen würde, wenn dann in diesem Bollerwagen einfach nur eine Kühlbox ist und nichts anderes, dann ist das doch auch scheiße. Also die muss doch da irgendwie noch reinpassen neben den üblichen Strandutensilien, sodass
okay. Das
irgendwie einen Sinn, also habe ich die nicht gekauft mit 55 Liter. Und dann gibt's halt auch diese chinesischen Marken, da hast du ja das Gefühl, irgendeiner würfelt einfach Buchstaben aus. Die heißen dann AO so Bro-Bri oder so ähnlich und die nächste Firma heißt genauso bekloppt und das ist dann auch irgendwie alles egal. Also das man schaut dann irgendwann nur noch, wie ist der Händler bewertet und haut er mich übers Ohr oder habe ich da eine Chance, was zurückzuschicken? Was sagen die Leute über den Händler? War mir dann am Ende wichtiger als was sagen die Leute über die Kühlbox? Weil dieses Modell gibt's wahrscheinlich in 3 Wochen sowieso nicht mehr und da gibt's dann 3 andere Modelle. Und ja, du findest natürlich zu allen größeren also Namen, die irgendwie mehr als ein Modell irgendwie auf dem Markt haben, findest du YouTube-Videos, die dann immer irgendwie Dauerwerbesendungen oben rechts eingeblendet haben und das Ding kostenlos zugeschickt bekommen haben. Da weißt du jetzt auch nicht, also da kriegst du dann mal ein Bewegtbild davon und in dem Vergleich zu dem Typ, seinem Gesicht und seiner Hand und seinem Oberarm, kriegst du eine Vorstellung davon, wie groß die Box ungefähr ist, aber für mehr taugen diese Videos meistens nicht. Und deshalb habe ich jetzt am Ende getan, was man dann einfach tut. Man bestellt einfach irgendwas. Und ich habe
eine Recherche dann einfach genau. Random Münze geworfen.
Ja,
okay, ich nehme die.
Ich habe dann noch mit einem Arbeitskollegen geredet. Ich habe einen Arbeitskollegen, der wohnt in einem Van.
So richtig?
Ja, der hat jetzt kürzlich seine Wohnung gekündigt und wohnt jetzt einfach in einem Van. Und den hat er vorher selber ausgebaut auf Parkplätzen von Baumärkten. Also immer, wenn die Schraube fehlt, einfach wieder reinlaufen und dann draußen weiter basteln. Und mittlerweile hat er es durchgezogen und ist jetzt Vanlifer. Und mit dem habe ich natürlich mich ausgetauscht, weil der lebt natürlich auch, was Kühlung angeht, aus einer Kompressorkühlbox. Und seine Aussage war auch, das ist gelöste, also Kühlschrankkompressoren ist jetzt keine Raketenwissenschaft mehr. Das ist irgendwie ein gelöstes Thema. Und das kann im Grunde irgendwie Ho Chi Minh, Hong Kong, Flower Power Enterprises genauso gut, wie das irgendwie jetzt Liebherr kann. Also vielleicht nicht exakt genauso gut, oder die Frage ist dann vielleicht im Service und Ersatzteilversorgung und Garantieabwicklung und so weiter. Da mag es dann sicherlich Unterschiede geben und vielleicht gibt es da auch Qualitätsunterschiede, aber nichts, was du jetzt irgendwie so in den ersten dann 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich bemerken würdest. Er hatte da auch genau dasselbe gemacht. Er hat gesagt, bestell einfach irgendwas, wo dir der Preis und die Größe passt. Und es funktioniert dann am Ende schon. Und ja, so habe ich es jetzt gemacht. Das Ding ist geliefert worden. Lustigerweise, unser Urlaub führt nach Frankreich. Ich habe es bestellt bei eBay, glaube ich. Ja, genau. Und da stand nicht dabei, Versand, oder da stand der Name vom Händler. Ich habe nicht drauf geachtet. Und dann kriege ich das UPS-Tracking-Ding und stelle fest, es wird aus Frankreich verschickt. Und dann denkst du so, da will ich doch hin, da kommt es jetzt her. Das ist ja irgendwie alles falsch. Aber egal, ist angekommen. Und ich habe mir dann noch so eine Powerbank dazu geshoppt, so eine größere, so an der Grenze zwischen, was für eine Powerbank ist es schon zu dick, aber für eine Powerstation ist es zu tiny. So ungefähr 300 Watt, nee, was ist es? Wattstunden? 300 Wattstunden. Also so Größenordnung quasi ein winziger E-Bike-Akku, wenn, so vom Energiegehalt her. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt den einen gekauft, den man immer kennt, den es bei Amazon immer überall gibt, der mit A anfängt. Ihr wisst alle, wen ich meine. Und die war preislich ziemlich attraktiv, auch in einem Angebot auf eBay, mit so ein paar Gutscheinen noch kombiniert. Und dann war das unwiderstehlich. Und damit kann ich jetzt dann so Sachen tun, weil man denkt natürlich, du hast ein Elektroauto, da hast du ja einen unfassbar riesigen Akku dabei. Und dann kannst du ja, das Ding kann ja quasi kühlen, bis es dumm und dämlich wird. Das Problem ist, dass die meisten Elektroautos, wenn sie abgestellt werden und du aussteigst und zuschließt, dass sie dann den aus wahrscheinlich Feuerschutz oder was auch immer Gründen, den Hochvolt-Akku tatsächlich physikalisch mit einem Schütz einfach abtrennen vom restlichen Bordnetz. Das hörst du auch, wenn du so ein Elektroauto, so ein VW oder sowas einschaltest oder so, dann hörst du so ein lautes Klacken von so einem Relais, wenn die Hochvoltbatterie verbunden wird. Und dann ist halt nichts mehr mit Hochvoltbatterie anzapfen. Das heißt, dann würde der Kühlschrank ganz normal auf die, in Anführungszeichen, Starterbatterie gehen. Und die ist halt bei Elektroautos tiny, weil die halt eigentlich normalerweise irgendwie keine Aufgabe hat, außer irgendwie da dafür zu sorgen, dass die Zentralverriegelung aufsperrt und dass dieses Schütz bedient wird und danach ist ja eh wieder die dicke Batterie am Start. Das heißt, die würdest du mit einer Kühlbox wahrscheinlich relativ schnell umbringen, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass, also da wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die zumindest bei VW ein bisschen zögerlich sind mit Steckdosen im Auto, die Dauerstrom haben, also die auch Strom haben, wenn du das Auto ausgemacht und zugeschlossen hast. Und deshalb habe ich mir diese Powerbank da, diese Mini-Powerstation mit 300 Wattstunden noch bestellt, um die dann dazwischen zu hängen. Und dann ist die Idee, die so im Auto quasi anzuschließen. Während ich fahre, wird die geladen und durch die Powerbank durch. Die kann also gleichzeitig auch Strom reinladen und auf der anderen Seite rausgeben. Und macht, so wie ich das ausgerechnet habe, macht die netto so ein bisschen Plus. Also selbst wenn sie die Kühlbox versorgt, kriegt sie auf dem anderen Kabel mehr Strom rein, als sie drüben rausgeben muss. Das heißt, bei so 2-3 Stunden Fahrt wird die irgendwie voller im Endeffekt und ist hoffentlich irgendwann voll. Und wenn ich dann irgendwo mal eine Stunde rumstehe oder irgendwie essen gehe oder was auch immer tue, das Auto steht irgendwo eine Weile in der Gegend rum, dann ist diese Powerbank in der Lage, die Kühlbox weiter zu betreiben. Und natürlich kann die Powerbank dann auch im Hochsommer mal irgendwie diese Kühlbox mit an den Strand nehmen und so. Und all diese ganzen Dinge sind dann auch mit abgedeckt. Und diese Kombo aus dieser Kühlbox, ich habe jetzt 31 Liter gekauft von der Firma Wevoa, falls das jemand jetzt wissen will. Falls es die Firma morgen noch gibt, weiß ich nicht. Genau, und diese Dinger, wenn man da so recherchiert, die sind alle super ähnlich. Also du findest ganz viele Kühlbox-Modelle, wenn die dann in den YouTube-Videos zeigen, wie die Bedienfelder, diese Displays und die Knöpfchen aussehen und wie die App dazu. Manche haben eine App, was vollkommen sinnlos für, was brauchst du bei einer Kühlbox eine App?
Aber Kühlschrank.
Genau. Geil. So kannst du halt entweder über diese Plus-Minus-Taste einstellen, ob es jetzt minus 3 Grad oder plus 6 Grad oder also ob du jetzt da Gefrierschrank oder Kühlschrank draus machen willst. Ist auch so ein irgendwie, warum muss ich das auf 1 Grad genau einstellen können? Auf der anderen Seite, okay, warum nicht, wenn das eh mehr oder weniger kostenlos rausfällt, aber es wird immer in den Videos so dargestellt, als ob das voll das Feature wäre, was man irgendwie so brauchen würde. So in meiner Welt ist irgendwie so plus 5 Grad ist oder plus 6 Grad ist Kühlschrank, minus 18 ist Tiefkühler. So die sind die zwei Zahlen, die ich brauche. So weil der Rest dazwischen. Das geht bis plus 20. Wer stellt eine Kühlbox auf plus 20 oder auf plus 17? Warum sollte ich das jemals brauchen?
Wenn du einen Rotwein trinken willst, stell dir vor, ja, du bist in Südeuropa, du hast 40 Grad, aber du möchtest einen wohltemperierten Rotwein trinken. Okay,
da wäre ich vielleicht sogar noch dabei, das ist gar nicht, da bin ich noch nicht drauf gekommen, stattgegeben.
Das ist trotzdem ein Edge Case, möchte ich sagen.
Total.
Ja, vor allen Dingen, da gießt du dir so einen Schluck ins Glas ein, bis der am Mund ist, ist der schon wieder 4 Grad wärmer. Das ist
ja, aber auch so
halte ich für fragwürdig.
Minus 10 oder minus 18 oder minus 22, so.
Ja,
okay, weiß nicht.
Wurscht.
In meiner Welt ist irgendwie Kühlschrank ist minus 18, weiß ich nicht, ob das
vor allem
so gesetzt ist, aber.
In so einer Kühlbox.
Ja.
Weißt du, also, wenn man da zu Hause aus irgendwelchen Gründen zwischen minus 10 und minus 20 mal tüfteln muss, um irgendwelche besonderen Sachen, jo. Aber in der Kühlbox, die im Auto steht, so, ja, halt als Gefrorene gefroren und das nicht gefroren, fertig. Aber gut.
Ja.
Vielleicht gibt's da so Sondersituationen, keine Ahnung, wenn man da irgendwelche.
Vielleicht komme ich in die Situation noch, ja.
Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn man Nieren transportieren muss oder so, aber das sind Spezialkühlboxen, vermute ich.
Nee, aber wenn man zum Beispiel ein Käse-Abo hat und es nicht versendet wird, sondern man es selber abholen muss.
Wow! Also, Käse-Abo. Bevor wir zum Käse-Abo kommen, möchte ich noch einen Callback machen, nämlich im Subreddit Elektroinstallation lernst du noch, wie du deine Kühlbox mit Solarzellen betreiben kannst.
Ja, das kann ich tatsächlich jetzt schon mit dieser Kombo, die ich mir da gekauft habe, weil diese Powerbank, Powerstation, also wie gesagt, die ist da so an der Grenze zwischen diesen beiden Begriffen, die hat einen Solareingang.
Ja, das ist doch geil. Dann kannst du so ein Camping-Panel kaufen und dann kannst du, wenn du an den Strand fährst, sie da mit Sonnenenergie kühlen.
Das ist theoretisch so ein Gedanke, der mir auch schon durch den Kopf geschossen ist. Und dann nimmt man einen Taschenrechner und rechnet aus, wie lange dieser Akku in der Lage wäre, diese Kühlbox, wenn du sie nicht warm mit an den Strand nimmst, sondern wenn du sie vorgekühlt, sagen wir mal, mit an den Strand nimmst und die Sachen da drin vielleicht zu Hause aus dem Kühlschrank kommen oder diese Kühlbox zu Hause an 220 Volt schon mal so ein paar Stunden gelaufen ist, bevor du sie einpackst, mit den Dingen da drin. Und dann nimmst du diesen Akku mit und schließt das alles so aneinander. Da kannst du den ganzen Tag und die halbe Nacht an diesem Strand bleiben. Und es läuft einfach und da ist der Akku immer noch nicht leer. Das mit der Solarzelle, das ist einfach ein sinnloser Transportunfug, den du da nicht mitschleppen musst. Aber auf den Bildern wird es immer genauso dargestellt und die Idee ist natürlich nice. Aber dann, wenn du das wirklich brauchen würdest, dann wärst du ja wahrscheinlich irgendwie so Camper-mäßig, Fahrrad oder so, da hast du nicht diese Kühlbox in dieser Größe dabei. Also das, da kollidiert die Realität dann immer mit dem Werbefoto. Aber theoretisch geht das.
Ja. Dann habe ich noch einen zweiten Callback, nämlich während ich das recherchierte, stieß ich versehentlich auf das Subreddit Not My Cat, wo es nur um Katzen, die sich bei anderen Leuten einquartieren geht. Also da haben wir wieder Thema Reddit und Katzen sogar kombiniert. So, und jetzt können wir gerne zum Käse-Abo kommen.
Aber wo war denn, war das auch Reddit oder war das Instagram Cats That Look Like Hitler? Ist auch sehr schön, weil die alle so von ihrer Fellzeichnung, sagen wir mal, ein bisschen benachteiligt worden sind.
Oh, es gibt Cats That Look Like Obama in Reddit.
Auch gut.
Okay, aber das ist weird. Das ist scheiße. Es gibt auch sehr viel blödsinnige Subreddits. Anyway, Käseabo, oder?
Ja, Käseabo.
Käseabo.
Da sind wir auch wieder mitten im Thema Social Media, denn also als hier euer geschätzter Mitpodcaster Christoph da vor kurzer Zeit Geburtstag gefeiert hat, da habe ich ihm so ein Käsepaket geschenkt, das wir dann abends da verzehrt haben, irgendwie lauter geilen Käse.
Und, das hat er doch auch hier in der Sendung erzählt, dass er dann irgendwie 3 Tage lang Käsebrot gegessen hat und so. Ja.
Aber gefeiert. An dem Abend erzählte ich eben Bob auch, dass der eigentliche heiße Scheiß bei dem Laden, wo wir das immer machen, das ist nämlich Käsehemmen mit, warte mal, wie wird der denn geschrieben? Muss mal kurz selbst.
Feiner Käse. Genau,
feiner Käse oder käsebote.de geht auch. Da was so weitergeleitet. Die bieten eben auch ein Abo an und da kannst du sagen, dass halt zu dem und dem Tag im Monat ein Käsepaket in verschiedenen Größen, es gibt ich glaube 4 verschiedene Größen, du kannst auch pausieren und so, also der Service ist mittlerweile richtig gut und der absolute Killer ist, dass du halt zu deinem Käsepaket, was du im Abo kriegst, dann auch jeden Monat ein YouTube-Video kriegst, wo der Herr Hemmen da steht und dir erklärt, was für Käse du da gerade isst. Und der hat wirklich ein sehr geiles Social-Media-Game. Und das hatten wir jetzt letzten Samstag wieder. Da haben Christiane und ich uns eben unseren Käse gegessen und haben dann halt eben erfahren, dass da dieser österreichische Bergkäse, den hat er da aus der einen kleinen Käserei, die machen jetzt dich, weil sie da den neuen Anforderungen nicht mehr die nicht mehr erfüllen können und er hat da die letzten Laibe noch weggekauft und da haben wir jetzt ein Stück von bekommen so und das macht es dann halt irgendwie nochmal geiler,
okay,
wenn du halt
geil.
Irgendwie so ein Käse isst und dann immer so die Geschichte hinter diesem Käse erzählt bekommst und das ist halt sehr sehr oft, dass er dir halt erzählt so, ja, dann bin ich da in die Normandie gefahren und da habe ich dann mit dem Bauern gesprochen und der hat mir da seinen geilen Frischkäse oder was weiß ich was erzähle. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, und das ist natürlich immer so ein, also wir haben so die Entre-Selektion, so die ganz kleine, wir haben so 5 bis 6 Käsesorten sind das dann. Da sind sie schon immer recht, ich sag mal, vorsichtig so. Du darfst schon, also wir hatten jetzt irgendwie so eben einen Frischkäse, einen Schimmelkäse und 2 gelbe Käse. Genau, diesmal waren es nur 4, aber es geht manchmal bis zu 6. Aber manchmal hat man auch so Dinge, wie letzten Monat hatten wir zum Beispiel einen Bierkäse, da hat Christian gesagt sofort, okay, ich bin raus, als er ein Stück probiert hatte, weil der war halt so in Bier getränkt, dass der halt so ein ganz strenges Aroma hatte irgendwie.
Okay. Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie garstig sind diese Käse?
Ja, yeah, also du musst schon irgendwie Käse gut finden, aber so jetzt eben so auch dieses Käsepaket, was ich zu Christoph mitgebracht habe, da war auch nicht irgendwie, dass die Leute alle sagten, bah, sondern die waren schon ziemlich geil. Also das ist eben, also der nennt sich halt auch Käse-Sommelier, wie sagt man, Sommelier, also der sucht halt extra Käse aus, die geil sind, so, und nicht irgendwie was super eklig ist, das irgendwie, also wir hatten noch nicht irgendwie sowas wie Schwarzschimmel oder sowas, sondern die sind schon so ein bisschen drauf angelegt, dass die auch irgendwie die breite Masse ansprechen, aber trotzdem was Besonderes haben, so.
Okay, und das kostet? Also,
das ist so echt vernünftig. Ich weiß es gar nicht. 25 zahle ich, glaube ich, für dieses Entre oder so. Warte mal. Okay.
Ja, so Größenordnung
genau. Ich bin gerade auf der Seite, ja.
Ich habe mit der Hand
schon halt
mehrfach 90, über diesem Ding gehovert.
Genau. Und du kannst halt echt verschiedene Pakete, also je nachdem, wie viel Käse du so isst. Und für uns reicht halt vollkommen so ein kleines Paket. Aber es ist mit diesem YouTube-Video, mein Tipp ist dann halt auch so, nicht zu früh im Monat, weil dann ist oftmals das Video noch nicht da. Und das ist schon so der große Spaß, dass du erzählt kriegst, was jetzt so der, du kriegst zwar immer auch so ein DIN A4-Blatt, wo geschrieben steht, was für Käse du da gekauft hast, aber wenn der Typ dir halt irgendwie so selbst erzählt, woher er jetzt diesen Käse hat und warum der so toll ist, dann macht das noch so einen Spaß. Also wenn so ab Mitte des Monats bist du, glaube ich, safe, dass er das Video rausgehauen hat.
Okay, cool. Das ist ja also mit Käse, kriegt man mich ja sehr.
Und du kannst auch jederzeit pausieren, abbestellen und so. Also die sind da wirklich sehr kulant. Das ist sehr schön. Kannst auch sagen, also jetzt zum Beispiel diesen Monat, so in diesem Wochenende bin ich nicht da, schickt's mir eine Woche später. Also das ist alles
gut. Okay, cool.
Na. Und es kommt halt, was Bob eben schon andeutet, es kommt immer in so einem isolierten Karton mit Kühlakkus, so dass er halt auch wirklich mal irgendwie, also die Lieferung geht halt mit DHL, du kriegst halt auch Tracking oder so, aber der hält's auch mal irgendwie 2-3 Tage durch, wenn er jetzt irgendwie beim Nachbarn abgegeben wird oder so.
Mhm.
Also das ist schon.
Die machen das, Seite. Auch diese Plastikbeutel, wo das Wasser einfach drin gefroren ist, ne? So.
Genau, das ist gefrorenes Wasser in Plastikbeutel und dann sind das so Pappkartons, die so quasi so Papierwolle als Isolierung haben.
Mhm. So macht das HelloFresh, glaube ich, auch.
Ja.
Das ähnelt sich.
Hier französischer Käse, Grande, 11 Sorten, 2200 Gramm. Absurd.
2200 Gramm, was hast du vor?
Ja, ich hab, also die Grande Selektion, das ist halt eben das Größte, was du dir holen kannst.
Ja, aber hier Käseset Familie. Weißt du, da ist dann irgendwie ein Frischkäse dabei, was man auch Kindern gut
hat. Lassen deine Kinder so viel Käse bei meinen, ich glaube, ich habe mit Käse kann ich meine Kinder sonst wohin scheuchen. Ich glaube, am Ende an mir hängen und dann ein bisschen an meiner Frau.
Diesen Monat hatten wir halt einen Frischkäse.
Mhm.
Und aber also einen richtig geilen Frischkäse, in den sie halt, also erst als ich das hörte, als er es so beschrieben hat, dass sie da so Käsereste reinreiben, dachte ich so, ja okay, da verbraucht ihr halt irgendwie eure Reste so, aber dann habe ich den probiert und dachte so, boah, ist das geil.
Das ist eine geile Idee.
War richtig gut, richtig leckerer Frischkäse, wo sie halt so verschiedene Käsesorten so und dann halt wieder so aufeinander abgestimmt, dass es richtig lecker ist einfach.
Mhm. Das klingt.
Und also. Meine Tochter steht mittlerweile voll drauf, wobei sie ist halt riesen Parmesan-Fan und Alltime-Spruch von ihr ist auch: Der Käse ist okay, aber es ist kein Parmesan.
Ja, gut, ja.
Wie hieß diese StudiVZ-Gruppe mit es ist besser, wenn es mit Käse überbacken wird oder so ähnlich?
Ja, nee, also bei uns ist die Kleine, die isst gerne Käse, also gerne irgendwie so Gouda-Schnittkäse, jetzt nichts Besonderes, Gouda in Scheiben, gleicher Käse halt in Scheiben, das findet sie nicht so gut, sie findet es schon besser, wenn man das so abschneidet und ihr dann aufs Brot legt. Und am liebsten ist dies eigentlich, erzählt sie immer, das haben wir letztes Jahr irgendwie 3-mal gemacht, wenn wir zusammen, also sie und ich, im Gras sitzen draußen und Käse essen. Das möchte sie gerne, dass bald wieder so warm ist, dass wir im Garten sitzen können und Käse essen.
Also, ich habe auch festgestellt,
sie ist großer Käsefan.
Ja, aber auch so diese Special Deliverance, die kenne ich auch. Ich habe festgestellt bei meiner Tochter, wenn ich das Schulbrot so schräg durchschneide, dass es irgendwie so fancy aussieht, dann wird es häufiger gegessen, als wenn ich es einfach gerade in der Mitte durchschneide.
Ja, ja, manchmal ist es das. Also diese Seite hier, also entweder muss ich gleich Geld ausgeben oder ich muss sie zumachen. Ich weiß noch nicht.
Also ich habe, ich zum war Weißwein, im Grunde kurz
zum
davor,
Rotwein.
Das zu abonnieren und habe es dann nur nicht gemacht, weil ich jetzt in Urlaub fahren werde und habe dann aber gedacht, okay, ich darf das nicht vergessen, habe es auf die Reminderliste geschrieben für den Tag nach dem Urlaub.
Machst du noch wieder im Urlaub, dass du so in Frankreich sitzt, vielleicht irgendwie einen leckeren Käse hast, irgendwie drittletzter Tag, so bald fahre ich nach Hause. Ja,
kannst du es ja selbst holen. Also als ich letztes Jahr mit dem Campingbus durch Frankreich gefahren bin, das war ja auch schon Teil des Spaßes, dass du dann immer vor Ort dir irgendwie geilen Käse besorgst und guckst, wie der so schmeckt.
Ja, okay.
Genau, nee, aber kurz danach werde ich es abonnieren, das ist festgesetzt, steht auf der To-Do-Liste.
Okay. Käse. Wisst ihr, was, mit was Käse sich nicht gut verträgt?
Jetzt kommt's.
Mit viel hartem Training.
Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grund, warum der Daniel hier ist.
Stimmt, so ist es dazu letzte Woche gekommen.
Ich habe euch gechallenged.
Du hast uns gechallenged?
Gedisst hast du uns.
So, ihr wollt einen Kommentar? Warte. Den finde ich doch rucki-zucki.
Was? Mein Fahrrad wurde ein Rentnerrad genannt und dann wurde uns noch
Trainings
Be Real gewidmet. Hallo, mein Fahrrad wiegt 50 Kilo.
Ja, wenn das keinen Motor hätte, dann... Nein, ich verstehe ja schon, dass du da einen Motor brauchst, aber es ist trotzdem kein Sport, wenn du den Motor für dich fahren lässt. So. Mich nervt es halt immer, ich fahre auf meinem Rennrad irgendeinen Berg hoch und dann kommt so ein Rentner mit seinem Elektromotor und überholt mich und ich denke, ja, du fährst aber halt auch nicht selbst.
Ja, hat er auch nicht behauptet. Ist doch nur dein
Nee, aber das zählt ihr immer als, was habt ihr diese Woche trainiert? Ja, mein Elektrorad hat mich irgendwo hingefahren.
Ja, weil ich nichts anderes gemacht habe. Irgendwas muss ich noch fragen, wenn die anderen beiden mich fragen.
Das war ja auch alles, was ich kritisiert habe.
Ja, dann fange ich mal an. Ich habe diese Woche, bin ich Elektrorad gefahren. Und ich habe einen Baum beschnitten. Mehr kann ich nicht vorweisen. Tja, tut mir leid.
Soll ich oder Stefan? Ist mir egal. Ich habe versucht, dich zu toppen. Ich hatte leider nicht genug Tage dann übrig die Woche. Ich bin einmal 50 Minuten Rad, also drin auf der Rolle, aber immerhin ohne Motor, aber dafür mit Fernsehen. Und einmal 37 Minuten auf dem Rad gewesen. Und dann war ich zweimal laufen, einmal 21 Minuten und einmal 37 Minuten. Aber ja, geil. Sehr, sehr langsam. Also beim ersten Mal gar nicht so langsam. Beim zweiten Mal habe ich mich dann ein bisschen intensiver mit dem Thema und der Frage Lauftraining, was man machen soll und so weiter befasst. Und eben gerade für Wiedereinstieg ist es sinnvoll, eben in dieser Zone 2 irgendwie 60-70% der maximalen Herzfrequenz zu bleiben. Und da lauf ich halt irgendwie ein 8er Schnitt oder so. Da ist zügiges Spazierengehen.
Ja.
Aber ich habe immer versucht, ich habe immer wieder versucht zu joggen und geguckt, dass der Puls unten bleibt. Aber das ist natürlich sehr frustrierend. Aber da bin ich halt auch, dann kann man auch locker länger laufen, wenn man den Puls so gar nicht hochbringt, selbst wenn man sehr untrainiert ist, wie ich aktuell, kommt man ja dann trotzdem weit irgendwie. Ich bin irgendwie 5-6 Kilometer, was ich beim Mal davor, habe ich 3 geschafft und mehrfach Gehpausen machen müssen, weil ich da einfach sofort ins Blaue reingelaufen bin, weil ich halt so locker flockig losgejoggt bin und das war einfach keine gute Idee. Ja, und ich habe mir neue Laufschuhe gekauft, aber das gilt, glaube ich, nicht als Training.
Nö, aber das ist sehr
Spirit.
Ich habe in einem früheren Leben mal Laufschuhe verkauft. Das ist sehr gut für deinen Rücken wahrscheinlich. Wenn du dich gut braten hast lassen und einen richtigen Schuh hast.
Vielleicht wusstest du auch, was du kaufst. Ich habe mit einem Freund, mit dem ich früher schon zusammengelaufen bin und wir hatten auch damals immer ähnliche Schuhe gehabt. Und der hat gesagt, oh, ich habe im Moment die und bin total zufrieden, die musst du mal ausprobieren. Und dann habe ich mir die Essex Nova Blast oder wie die heißen.
Mit Essex bist du schon gut unterwegs, also die machen gute Schuhe. Also vor 20 Jahren, als ich mich da auskannte, haben die gute Schuhe gemacht.
Aber ja, vor allen Dingen, die sind halt jetzt ganz anders. Die haben irgendwie 4 cm Sohle und es fühlt sich an, als ob dann jemand ein Kissen drunter genagelt hat.
Ja,
das ist saulustig.
Auch gerade, wenn du halt von so einem durchgelatschten Schuh kommst auf einen neuen, dieses Gefühl, dass du irgendwie denkst, so, ich laufe jetzt auf Wolken, das ist schon geil.
Das ist echt super, ja. Ja, ja und die anderen, also ich habe festgestellt, dass ich meinen letzten Laufschuhe zum letzten Ironman gekauft habe, 2012. Also,
ja.
So, ja. Da bin ich danach nicht mehr, aber wahrscheinlich auch schon so ein paar hundert Kilometer sind da schon noch drauf gekommen, bis ich dann richtig aufgehört habe. Aber, ja.
Ich möchte übrigens betonen, dass meine Katze mir gegenüber sitzt und mich sehr vorwurfsvoll anschaut, dass ich immer noch am Schreibtisch sitze und podcaste, statt im Bett zu liegen.
Herrchen, Zeit, schlafen zu gehen. Komm jetzt mit.
Ja, so sieht sie echt aus.
Warum geht sie nicht einfach vor?
So schief und hat so ein, ich weiß auch nicht. Sie will halt auch nie verpassen, was ich mache.
Ach so, ja gut.
Anyway,
was hast du denn gemacht?
Ich muss jetzt, ohne jetzt.
Nass gemacht.
Nee, also es tut mir leid zu sagen, aber es war eine ruhige Woche bei mir.
Oh nein, oh nein.
Ich bin zweimal zur Arbeit gefahren, da bin ich 23 Minuten hin und einmal auch die gleiche Strecke zurück, 23 Minuten. Anderes Mal bin ich, weil gerade unten am Main alles gebaut wird, bin ich dann über den Grüngürtel gefahren, da habe ich 30 Minuten gebraucht, um festzustellen, da wird auch gebaut. Also es ist irgendwie, sie wollen mir gerade all meine Strecken nach Hause verwehren. Ich war auch zweimal joggen, einmal 28 Minuten und einmal 45 Minuten. Auch nicht so super schnell. Einmal 4 Kilometer, 4,3 und einmal 7,2 Kilometer. Und dann war ich noch einmal im Fitnessstudio. Da hatte ich euch ja auch ein Be-Reel geschickt. da war ich 29 Minuten im Fitnessstudio. Und zwar, das ist so super praktisch. Ich habe so diesen Wellpass, kennt ihr das? Das ist so
von der Firma, gell?
Ich eben, genau, von meinem Arbeitgeber, wird irgendwie so von meinem Bruttogehalt abgezogen, dadurch ist es sehr günstig und damit kommst du halt in super viele Fitnessstudios und vor allen Dingen in Frankfurt in alle Schwimmbäder rein, das ist sehr geil. Und
das ist natürlich nice.
Ja, und meine Tochter hat halt macht halt Capoeira und direkt von gegenüber von ihrem Capoeira-Studio ist halt so ein Fitnessstudio und dann bringe ich sie halt immer zum Capoeira, sie macht dann da ihre Capoeira und in der Zwischenzeit gehe ich halt ein bisschen Gewichte drücken und von daher kann ich dann da auch mal ins Fitnessstudio gehen. Ja, das war meins. Ich glaube, ich habe trotzdem gewonnen.
Ja. Wann meldest du dich denn jetzt eigentlich für den Triathlon an?
Exakt. Triathlon. Ich habe ja schon Angst vor Triathlon. So, ich bin ja eher so der Freizeitsportler, nicht? Also ich tanze ja als Kampfsport.
ich habe jahrelang getanzt, ohne zu kämpfen. Also, ja, außer vielleicht mal mit einer Dame oder so.
Wann ist dieser Triathlon und kann ich das auch mit einem intakten Fahrrad oder muss ich da wie Christoph zwingend ohne Bremse und Gangschaltung antreten?
Du kannst ein ganz normales Rad nehmen. Der ist am, ich glaube, 13. Juli.
Und welcher Triathlon ist das denn?
Der Kurfranken-Triathlon in, wie heißt das, Kaff?
Niedernberg
oder so ähnlich.
Ja.
Wie komme ich denn da hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Mit dem Auto, anders kommt man da, glaube ich, nicht hin.
Okay, dann bin ich raus. Einfach, weil wie soll ich denn mit dem Auto mein Fahrrad transportieren? Ich kann ja nur diese Car-to-Go-Nummer nehmen und da kriege ich niemals ein Rad rein. Da müsst ihr euch mal was besser Angebundenes nehmen.
Nee, wir kriegen dich schon zum Christoph.
Wir transferieren dein Fahrrad mit einem von unseren Riesenautos.
Genau, wir haben doch oder so noch die großen Autos.
Stimmt.
Da können wir doch bei dir vorbei und dann kriegen wir das doch, warte mal.
Die ölige Kette auf eure weißen Sitze legen.
Genau, ja.
Kofferraummatte, kommen die Räder hin, fertig. So.
Oder du engagierst dir hier so ein Reddit, wie heißen die, Hafer Hitler, diese Viecher.
Hafer Moped war das in dem Fall.
Achso, Entschuldigung.
Ja, aber ich
verstehe. Oh, der Sprint ist ausgebucht. Das ist natürlich schade. Hast aber Glück. Aber du könntest dich noch für eine Staffel anmelden.
Brauchst du noch zwei andere Irre, die da mitmachen wollen. Du brauchst vielleicht auch kein Fahrrad, wenn einer von den anderen Irren eins hat.
Ich sag mal so, 2026 ist auch noch ein Jahr, nicht?
Ja. Wir haben es ja wirklich ausführlich angekündigt.
Ja, es ist das überraschenderweise habe ich das immer ignoriert. Ich glaube, ich würde einfach so absaufen in dem See.
Das werde ich auch, das habe ich auch vor.
Also es kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es hilft schon das eine oder andere Mal wirklich auch mal eine längere Strecke in einem See geschwommen zu sein vor sowas.
Ja, siehst du, ich bin, wie war das, bei meiner alten Capoeira-Schule wollten sie irgendwann mal die Unterscheidung einführen zwischen so Capoeirista, die wirklich irgendwie Ambitionen haben, auf irgendwie da hohe Gürtel zu machen und so, und den Hobby-Capoeirista. Ich bin einfach Hobbysportler, ich muss
wir doch auch. Triathlon laufen. Bitte, so ein Sprint.
Ja, ich merke es, aber trotzdem...
Du trainierst mehr als wir alle zusammen vermutlich.
Ja, aber ihr habt den irrsinnigen Plan, trotzdem einen Triathlon zu laufen.
Ja, aber es ist, also...
Ich merke ja, es klappt so, nicht? Christoph hat es ja letztes Jahr geschafft.
Ja, genau.
Ja, wir sind da alle schon mal ins Ziel gekommen und Stefan ja noch viel krassere Sachen, aber
hat er auch noch richtig trainiert.
Da habe ich noch ernsthafter trainiert, als ich jetzt trainiere, das stimmt, ja.
Ja, und schlussendlich werden wir nicht drum rumkommen, das Trainingslevel noch ein bisschen zu erhöhen. Sobald hier morgens mal andere Temperaturen als 5 Grad oder so auf der Uhr stehen, werde ich auch damit anfangen.
Ah, bin mir ganz sicher. Papp. Also, da gibt es immer eine Ausrede. Da musst du einfach durch. Du kannst bei jedem
diese Woche Wetter, einmal Sport morgens machen. Beim Fahren die Handschuhe vergessen, das war schon nicht schön.
Ja, das habe ich auch immer. Also richtig schöne Sporthandschuhe, da kann man auch Radfahren.
Ja. Ich kann halt auf meinem normalen Fahrrad das Kind nicht mitnehmen und ich muss das Kind morgens mitnehmen, also muss ich dieses komische Rentnerfahrrad, wie du es bezeichnet hast, benutzen.
Ja, muss halt die vierfache Strecke, muss auf dem Rückweg halt nochmal irgendwie über den Frankfurter Berg fahren.
Das mache ich tatsächlich gelegentlich. Also jetzt die Woche war ich noch einmal beim Baumarkt gleich und beim anderen Mal war ich irgendwie beim Bürgeramt noch einmal und gelegentlich verlängere ich
einfach immer mal den Motor abschalten.
Ich fahre mittlerweile nicht mehr dauernd in der höchsten Unterstützungsstufe. Ich mache ihn nicht aus, das ist so wirklich zu garstig, aber so irgendwo in den mittleren Unterstützungsstufen mich rumtreiben, das passiert öfter.
Na dann.
Also das
ist nur noch Halbrentner.
Frührentner. Frührentner. Ja, ich stelle mich jetzt einfach hin, zeige auf irgendwas, fotografiere mich, zack, bin ich im Reddit. Schließt sich der Kreis.
Aber bitte mit Rad dann auf dem Bild.
Mit Rad, ja. Ich habe jetzt festgestellt, jetzt wo ich einen Garten habe, hat es vorne so ein Eingangstor. Und so ein Lastenrad ist wirklich unbequem, durch so ein Eingangstor zu schieben. Weil bei einem normalen Fahrrad greifst du einfach über den Lenker zu dem Griff von dem Tor, machst auf, schiebst durch, fertig. Aber da ist ja so die Kiste vor dir. Du kannst nicht über die Kiste greifen. So einen langen Arm hat keiner. Also musst du irgendwie absteigen. Auf den Ständer stellen kannst du es nicht, weil davor ist so eine Senke. Da würde der Ständer nichts zum Greifen finden. Und dann musst du so an deinem Fahrrad vorbei, es gegen deinen Oberschenkel lehnen. Dann lehnt dieses 50-Kilo-Fahrrad an deinem Oberschenkel und möchte eigentlich permanent umfallen. Und dann schlängelst du dich so, dass du irgendwie vorne diesen Schlüssel reinkriegst, dieses Tor aufmachst, ständig wieder zufallen möchte. Und versuchst dieses, es sieht wahrscheinlich sehr, sehr ungeschickt aus, was ich da immer mache. Aber irgendwie schaffe ich es dann immer dadurch. Und da muss man innen auch noch schieben, weil Fahrradfahren in der Kleingartenanlage natürlich verboten ist, ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist sonst der Regelspießer ist da dagegen. Der deutsche Kleingärtner akzeptiert nicht, dass in der Anlage Fahrrad gefahren wird.
Ja.
Der hab ich trotzdem schon zweimal gemeldet für
sowas.
Kleingärtner.
Ja, das würde mich wundern, wenn es das nicht geben würde. Aber es gibt Kleingarten, gibt's auf jeden Fall.
Ich mach mal hier ein bisschen weiter.
Genau. Ja, mach mal weiter, wir gucken mal.
Böse Zungen behaupten ja, dass die und die nächste Kapitelmarke einfach das gleiche sind. Kommen wir zum Dad-Joke der Woche. Was hast du uns mitgebracht, Robert?
Naja, einen muss ich noch thematisch passend raushauen. Wie nennt man einen Berg aus Katzen? Da muss man ein bisschen Englisch für können, sonst geht er nicht.
Ich weiß es nicht.
Kettberg? Ein Miauten.
Oh Mann.
Okay. Treffen sich zwei Lichtschalter, fragt der eine, darf ich dich mal drücken? Sagt der andere, davon gehe ich aus.
Oh Mann.
Bei Pumps. Daniel, hast du auch einen?
Nee, ich bin raus, aber ich lache jedes Mal, wenn ich es höre.
Jetzt kommt der
fast so gut wie der Jazzwitz der Woche.
Fast so gut, okay. Es gibt andere Leute, die würden es andersrum sagen, aber ich nehme das zur Kenntnis. Einen hätte ich noch. Ich wollte euch noch ein Zeit Reisewitz erzählen, aber den mochtet ihr ja nicht.
Oh Mann. der war schon gut. Schmerzhaft. Ja.
So, Schluss damit, weiter geht's. Oder hast du noch einen, Stefan?
Nee, ich.
Ansonsten, nee, hast du nur einen? Okay.
Kann nicht mehr. Ich habe den jetzt nur auf Reddit gerade gefunden gehabt.
Sehr gut.
Ach genau, können wir auch mal. Es gibt, ich hatte so ein
Subreddit, diese Katze, das ist so
die
gut.
Die waren mir zu fischlastig, deswegen hatte ich das wieder deabonniert. Das war so ein, das hieß auch nicht Dead Jokes. Ja, da waren lauter Fischwitze, ich habe es nicht verstanden, deswegen dachte ich, okay, ich bin raus. Okay, Dead Jokes ist tatsächlich halt einfach lauter englische Witze. Papa-Witze. Gibt's das? DDR-Witze habe ich jetzt gerade gefunden. Warum war die Volkspolizei immer zu dritt unterwegs? Eine wusste, wie man liest, einer konnte schreiben und der dritte hat auf die zwei Intellektuellen aufgepasst. Das kenne ich mit Ostfriesen quasi.
Hm.
Tja. Anyway, war nicht so witzig. Ich bin raus.
Jetzt sind wir auf der Zielgerade. Wir haben noch das Thema, was wir nächste Woche schauen. Und
ich wollte ja einen Vorschlag machen.
Du kannst auch gerne einen Vorschlag. Möchtest du anfangen oder soll ich vom Christoph einen reinreichen?
Sag mal, was Christoph gesagt hat, für mich das Gleiche, aber sonst hätte ich...
Christoph möchte unbedingt Civil War besprechen.
Oh, auch gut.
Ja.
So. Ich habe ja schon erwähnt, dass so einer der großen TikTok-Sensationen des vergangenen Jahres Challengers war und der ist jetzt auf hier auf Prime aufgeschlagen. Von daher, den würde ich euch ans Herz legen. Schaut euch Challengers an. Aber Civil
War, was ich weiß, ist denn das
Challenge? Euer Gast, der nächste Woche kommt, hasst Civil War. Wollt ihr da euch auf Kontroversen einrichten? Dann
deswegen Civil hat War. Der Christoph ihn ja eingeladen.
Okay.
Was ist denn das? Das ist ein Tennisfilm.
Challengers ist ein, ja, Tennis. Erotik ist zu viel gesagt, aber es knistert heftig.
Steamy Romance nennt IMDb das Genre.
Für dich, Stefan, auch sehr queer, so, also da geht einiges.
Okay.
Und so, es ist so, ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Tennis, aber das ist schon der Film, der Tennis richtig sexy aussehen lässt.
Hm.
Okay, also ich habe ihn mal angeklickt.
Ich würde sagen Double Feature, oder? Nächste Woche.
Ja, ja. So unserem Gast noch mitteilen. So, du darfst nicht nur über den einen, sondern den musst du auch noch gucken.
Ah, das
schöne Grüße vom Daniel.
Schöne Grüße vom Daniel. Ja.
Schöne Grüße vom Daniel.
Ich habe gerade das Genre Tag Steamy Romance auf IMDb angeklickt.
Oh, was kommt?
50 Shades of Grey wäre da gleich so mal der erste Vorschlag.
Und ja, der ist viel harmloser. Also der ist nicht explizit so. Aber
The Handmaiden.
Ja.
Oh, solche Sachen.
Aber der, also das ist mehr so im Subtext. Da geht's, da wird sich angeschmachtet und ganz hart Tennis gespielt.
Das ist was für ein Christoph auf jeden Fall.
Tennis?
Ja.
Wenn ich Sportfilm höre, dann denke ich nicht an den Christoph.
Aber wenn ich Tennis höre, dann schon.
Echt?
Hat er nicht hier diesen Will Smith-Film King irgendwas?
Stimmt, ja.
Angeschleppt und noch mindestens noch ein oder zwei weitere.
Siehst du mal. Okay, also vielleicht nächste Woche dann Civil War und Challengers.
Okay.
Ich finde, das klingt nach dem Doppelpack, den man genauso gucken muss.
Am besten an einem Abend hintereinander weg.
Ja. Warum sind auf den Bildern von diesem Filmpremieren, ist da Daniel Craig mit drauf? Spielt er da mit? Nee.
Das ist bei was jetzt? Bei Challengers oder bei...
Naja, ich habe gerade die Fotos in der IMDb durchgeklickt und
nee,
stand da Daniel Craig im Bild.
Der Regisseur Guadagnino hat im gleichen Jahr auch noch Queer gedreht mit Daniel Craig. Also wahrscheinlich gab es da irgendwie Doppelpremieren oder sowas. Also,
deshalb läuft er hier durchs Bild, okay.
Ja.
Verstehe. Aber mit Zendaya.
Genau.
So,
und,
hier
habt ihr The Crown geguckt? Ich glaube, Christoph auch, oder?
Christoph hat's geguckt.
Prinz Charles auf jeden Fall auch noch von The Crown.
Also auf dem Foto steht Luca Guadagnino. Ja, Guadagnino. Okay, danke. Herzlichen Dank. zusammen mit Daniel Craig, aber sie halten ein Challengers-Plakat in der Hand. Das ist das Weirde.
Ja, ja, das ist wirklich weird. Also, aber ist Daniel Craig ist in dem nicht. Der ist in dem, also wie gesagt, Anfang des Jahres kam Challengers und Ende des Jahres kam dann halt Queer raus mit Daniel Craig. Auch ein sehr guter Film, aber mehr so wie der Azi-Fazi, den wollte ich euch nicht reintragen.
Aber Daniel Craig-Filme immer
gerne. Ach, und hier, Trent Reznor ist auch dabei.
Der Trent Reznor hat den Soundtrack gemacht von Challengers, der ist auch richtig gut. Also, der ist so sehr elektro, also macht er ja eh in letzter Zeit so sehr elektronische Musik, aber also das finale Tennis-Match in Challengers hat schon so den Song des Jahres. Das war auch so ein großer oder kleiner Skandal vielleicht, dass der nicht mal eine Oscar-Nominierung bekommen hat.
Aber nochmal eine Frage, wo wir gerade bei Soundtracks sind, zurück zu dem Film, der hier oben über der Sendung steht. Diesem finnischen, ihr erinnert euch, dem Tatort. Ja,
Kleinsibirien.
Was hatte diese Musik, die so klang, als ob sie rückwärts läuft, die immer dann kam, wenn irgendwie dieser Meteorit im Bild war, die hat mich nachhaltig verstört. Ist euch das auch
aufgefallen? Mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe es nur auf Letterboxd gelesen, dass auch Leute meinten so, okay, der geht musiktechnisch voll auf die 12 der Film. Und da dachte ich mir so, hä?
Also ja, die Musik ist ganz prägnant, immer wenn irgendwie dieser entweder so mysteriöse Dinge passieren, die man irgendwie dem Meteorit zuschreiben könnte, oder der Meteorit selber vielleicht sogar im Bild ist oder irgendwas, was er, also wo man die Vorstellung haben könnte, dass er das irgendwie beeinflusst hat, dann kommt so eine Musik und die klingt so ähnlich, als würdest du Dinge rückwärts abspielen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, das rückwärts abzuspielen, zu gucken, ob da irgendwas dahinter steckt. Das kann irgendwer machen, der zu viel Zeit hat. Aber definitiv so würde ich das interpretieren. So. Geräusche, die so wie Reverse klingen.
Na krass. Stefan, ist dir das aufgefallen?
Mir ist diese Musik aufgefallen, aber nicht so, dass ich das, ja.
Ich hätte auf Letterboxd gucken sollen. Ich habe in der IMDb in der Trivia geguckt, da stand nichts drin und sonst ist auch in der IMDb relativ wenig zu diesem Film. Ja, vielleicht hätte ich da auf Letterboxd lesen sollen. Gut. Haben wir noch irgendwas oder seid ihr ready for Abmoderation?
Ich bin fix und alles. Es ist ja schon nach Mitternacht. Oh Gott.
Genau. Also es wird hoffentlich, wenn wir nicht vergessen, alles zu verlinken, dann wird vor allen Dingen die Kapitelmarke so 78 Zial Media, Daniel, ich glaube, das war die Katze, die da nochmal über die Tastatur gelaufen ist.
So wird, war das.
Wird mit einigen Links belegt sein, wo ihr da hinterher klicken könnt, wenn ihr verschiedene Newsletter abonnieren wollt oder sonst ein bisschen euch umschauen möchtet bei Rentnern und Pferden. Der Aufruf, Kommentare zu schreiben, ist diese Folge ja schon ergangen. Ja, wenn ihr teilnehmen möchtet bei Daniels großer Spätfilm Jahresend Auswertungs Verlosungs whatever Gala
auf jeden Fall.
Bitte schreibt in die Kommentare zu dieser Folge 870, was die Filme sind, die, was waren die Kategorien? TikTok Film des Jahres und Flop des Jahres, habe ich das richtig?
Genau.
Dann genau, bitte da reinschreiben zur Teilnahme. Das Ganze findet ihr auf sneakpot.de. Und natürlich könnt ihr Spätfilm hören oder Privatsprache oder seinen fantastischen Newsletter abonnieren auf Substack. Alle Links dazu in der Sendung. Daniel, danke, dass du da warst.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte mal wieder.
Ja, gerne. Und nächste Woche wieder mit Gast, dann ohne mich, dafür mit Gast und wieder mit Christoph, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist jedenfalls der Plan. Mal gucken.
Das ist
Plus der Plan. Sitzen Daniel und ich wieder da.
Civil War und Challengers. Double Feature. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Freu mich.
Tschüss.